Herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir wieder einen vollen Arbeitstag gemeinsam verbringen dürfen. Und das ist mein Gebet, dass wir gemeinsam viel lernen. Es ist mein Gebet, dass nach diesen Tagen unsere Gemeinden besser aufgestellt sind, um den Herausforderungen der Postmoderne zu begegnen. Lasst mich zu Anfang beten und ich würde euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Herr lieber Vater, danke, dass wir als Christen aus verschiedenen Regionen Paraguays, aus verschiedenen Ländern sogar, hier zusammen sein dürfen, dass wir dich als unseren einzigen Gott anbeten dürfen und dass wir uns darüber Gedanken machen dürfen, wie wir unsere Gemeinden im Anblick dieser enormen Herausforderungen, die auf uns zukommen oder in denen wir schon stecken, wie wir sie darauf vorbereiten können. So befehle ich dir jetzt diesen Tag an, führe und leite unsere Gedanken, segne unsere Gemeinschaft. Amen. Zu Anfang möchte ich einige wichtige Informationen an uns weitergeben. Wenn ihr euren Ablaufplan einmal hervorholt, dann werdet ihr da einige Dinge sehen und ich möchte die wiederholen, weil die für uns heute wichtig sind. Nach dem Imbiss, der von 10 bis 10:30 Uhr stattfinden wird, werden wir hier eine Zeit der Zeugnisse haben. So, ich würde uns alle jetzt schon bitten, darüber nachzudenken und euch innerlich vorzubereiten, dass ihr uns allen gemeinsam nachher erzählt, wie ihr Gott erlebt habt, wo ihr Gott am Wirken seht, was in euren Gemeinden passiert, sowohl Dinge, die gut laufen, als auch Herausforderungen. Also ihr könnt euch jetzt schon anfangen, darauf mental vorzubereiten, um das hier nachher uns allen mitzuteilen. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir am Nachmittag die Vollversammlung der Südamerikanischen Konferenz haben. Dazu seid ihr natürlich auch alle ganz herzlich eingeladen. Und am Abend werden wir hier gemeinsam einen Gottesdienst feiern mit Abendmahl. So, dann habt ihr so etwas den Überblick über den ganzen Tag. Ist da noch etwas, das wir alle wissen müssten, das ich jetzt nicht erwähnt habe, dann ist jetzt die Zeit, dass wir oder das besser gesagt, dass ihr das sagen könnt. Ganz wichtig, heute Abend das Programm nicht um 19.30 Uhr, sondern um 19 Uhr. Ist da noch etwas? Ja, genau. Während der Vollversammlung der Südamerikanischen Konferenz wird eine Jugendveranstaltung unten in T3 stattfinden. Ich mag Paulus und Paulus sagt ein paar sehr interessante Dinge. Epheser 5, Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein. Das ist eine klare Anordnung, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Es ist ein Befehl, es ist ein Imperativ, es ist eine Aufforderung. Werdet erfüllt, werdet voll des Heiligen Geistes. Und dann nennt er einige, wie soll ich sagen, Konsequenzen, einige Zeichen, dass wir die Fülle des Heiligen Geistes haben. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. So, diese Geistesfülle, die wir ja haben, die wollen wir jetzt gemeinsam feiern und besingen in dem Fall. Und ich bitte, dass Werner Giesbrecht und Ursula uns jetzt darin anleiten. Komm, jetzt ist die Zeit.
Ich hoffe, dass ihr euch hier mittlerweile fast so zu Hause fühlt, wie ich es schon wieder tue. Ich habe eine ganze Reihe gute Erinnerungen von Zemta, weil ich hier 21 Jahre meines Lebens verbracht habe. 5 Jahre studiert und 16 Jahre habe ich hier unterrichtet. Ich habe in diesen 5 Jahren nur ein 4-jähriges Studium abgeschlossen, aber ich habe zusätzlich einige Fächer noch mehr dazu genommen. Und dann habe ich hier meine Frau kennengelernt und das Herz Ursulas zu erobern dauerte auch fast ein Jahr. So, das rechtfertigt das. So, das ist eines der guten Dinge, die ich hier im Zemta erlebt habe, aber noch vieles mehr. Zemta ist mir sehr ans Herz gewachsen und ist immer noch sehr, sehr wichtig für mich. Lasst uns singen. Kommt, jetzt ist die Zeit, wir beten.
Bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor ihm. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor ihm. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an, komm, so wie du bist vor deinen Gott, komm.
Darf ich stehen, o Herr, in dem heiligen Raum, möcht anbeten dich und dein Antlitz schauen. Darf ich bitten, aufzustehen?
Ich bin der Herr.
An dieser Konferenz nehmen ja Christen aus mindestens 5 verschiedenen Ländern teil. Und wie ich so mit einigen von euch gesprochen habe, habe ich es immer wieder gehört, dass wir doch enger zusammenarbeiten sollten. Also über unsere Regionen hinaus, über Ländergrenzen hinaus, dass wir doch näher zusammenwachsen sollten, damit wir auch besser zusammenarbeiten können. Weil wir leben ja vielleicht in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Städten. Wir haben auch ganz eigene Herausforderungen, ganz eigene Probleme. Wir haben aber auch viele Gemeinsamkeiten. Wir haben auch viele ähnliche Herausforderungen. Und das ist ja das Wichtige an so einer südamerikanischen Konferenz, dass wir diese überregionalen oder diesen überregionalen Zusammenhalt fördern und stärken und auch die Zusammenarbeit stärken. Das ist zum einen aus praktischen Gründen so. Wir brauchen einfach einander. Wir sind klein, wir brauchen die anderen. Ich denke aber auch, dass es ein biblisches Gebot ist. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, dass die Einheit unter Gläubigen weltweit ein wichtiger Bestandteil unseres Bekenntnisses ist. Zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis steht, und das bekennen wir, dass wir an die heilige weltweite Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen glauben. Also wir glauben nicht an die weltweiten heiligen Kirchen, sondern nein, an die eine weltweite heilige Kirche und nicht an die vielen Gemeinschaften der Gläubigen, sondern an die eine weltweite Gemeinschaft der Gläubigen. Und das, was dieses Bekenntnis aufgreift, das ist ja ein tief neutestamentlicher Gedanke. Ich lese mal Epheser 3, 4 bis 5. Habe ich eben schon aus dem Epheserbrief von Paulus zitiert, wo es heißt, befleißigt euch, ist auch wieder ein Imperativ, ein Befehl, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens unter uns Gläubigen. Das ist ein biblischer Befehl, die Einheit unter Gläubigen zu bewahren. Und dann kommt die Begründung ab Vers 4, ein Leib und ein Geist, schreibt Paulus. Eine Gemeinde, nicht viele Leibe, nicht viele Geister. Das wären Dämonen. Wir haben einen Heiligen Geist. Wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung, nicht in vielen Hoffnungen, in einer Hoffnung eurer Berufung. Einer Berufung, nicht vielen Berufungen. Ein Herr, Vers 5, geht das weiter. Nicht viele Herren, ein Glaube. Eine Taufe, nicht viele Taufen. Das ist das Fundament unserer Einheit. Das ist das Fundament dieser Konferenz. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine Gemeinde, eine Hoffnung. Deshalb hat die christliche Theologie ja schon seit jeher anerkannt, dass die Gemeinde 2 Aspekte hat. Wir sind einmal Vollgemeinde vor Ort, in Loma Plata, in Neuhalbstadt, in Asunción, in Friesland, Volendam, in Curitiba, wo auch immer. Vollgemeinde, aber wir sind doch immer Vollgemeinde im universalen, weltweiten Sinn. Also diese beiden Aspekte der Gemeinde, die dürfen wir nie vergessen. Und deshalb ist es so wichtig, was wir hier machen, überregional als Christen uns zu vereinen und überregional zusammenzuarbeiten. Ich denke auch, dass das, was wir hier machen, auch unser evangelistisches Zeugnis in der Gegenwart stärken kann. Immer wieder habe ich mit Menschen gesprochen, die am Glauben zweifeln, die sich nicht bekehren können, weil es so viele Gemeinden gibt. Weil die fast im Konkurrenzkampf zueinander stehen und sie sich dann anfangen zu fragen, ja, an welchen Gott, welcher Gemeinde muss ich denn glauben? Ich kann mich erinnern, wie ich in Madagaskar, das ist so ein Inselstaat vor der Ostküste Afrikas, einen missionarischen Einsatz machte und wir waren als Gruppe in einem Krankenhaus. Ich gehe da auf das Bett eines kranken Mannes zu und erkläre ihm das Evangelium und so weiter und dann sagt er zu mir, du weißt was, ich kann nicht glauben, es gibt so viele Gemeinden. Welchen Gott, welcher Gemeinde meinst du denn? Und ich denke, dass es daher wichtig ist, dass Jesus vor seinem Tod im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 21, für seine Jünger betet. Und ein wesentlicher Teil oder ein Teil dieses Gebetes lautet, er betet, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt, die da draußen, die noch nicht dazugehören, glaube, dass du mich gesandt hast. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns für die Einheit unter uns Gläubigen kämpfen. Denn wir beten den einen großen Gott an, der diese Welt geschaffen hat. Und den wollen wir jetzt auch besingen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Michael, ich bitte dich, dass du schon nach vorne kommst. Das Thema von heute Morgen lautet Postmoderne und Gott. Und mir gefällt es immer wieder, wie Michael das Thema der Postmoderne mit dem Neuen Testament verbindet. Und wir merken, dass da gewisse Parallelen sind zwischen dem, was wir heute erleben und was die ersten Christen oder sogar in den ersten Jahrhunderten auch erlebt haben. Ich bin in diesen Tagen über ein Zitat von Quintus Aurelius Symmachus gestoßen. Der lebte von 345 bis 402, das war ein antiker römischer Staatsmann. Und er wehrte sich gegen den Einfluss gegen den christlichen Glaubens. Und sein Einwand gegen den christlichen Glauben, der klingt fast postmodern. Und er sagte, er verteidigte die römischen Staatsgottheiten, weil er sagte, das Geheimnis, das religiöse Geheimnis, das Geheimnis Gottes ist so groß und gleichzeitig so dunkel für den Menschen, dass es viele verschiedene Wege zu Gott geben kann. Es gibt also viele Wege. Und er sagt, man kann nicht auf nur einem Weg zu einem so großen Geheimnis gelangen. Die Antwort der Christen ist ja ziemlich einfach. Es gibt nicht viele Wege, es gibt nur zwei Wege. Das ist einmal der schmale Weg zu Gott und dann gibt es den großen, breiten Weg. Das sind alle anderen Religionen und die führen nicht zu Gott. Das war die Antwort der Christen im Neuen Testament und in diesen ersten Jahrhunderten. Und ich freue mich jetzt, mehr davon zu lernen, wie wir in der Postmoderne Gott predigen.
Ja, Jesus ist uns ja heute in erster Linie in Erinnerung, weil er am Kreuz von Golgatha gestorben ist und weil er dann wieder auferstanden ist. Allerdings ist er uns auch noch in Erinnerung, weil er zu seiner Lebzeit viele Wunder getan hat. Das lesen wir ja gerne und erinnern uns daran und gehen davon aus, dass es ja derselbe Jesus Christus ist, der auch heute noch unser Herr ist. Und dann ist Jesus uns auch ganz bekannt bis heute durch seine Reden, die er gehalten hat. Die bekannteste seiner Reden war dann die Bergpredigt. Wir wissen heute nicht ganz genau, wo die stattgefunden hat. Die meisten vermuten, dass es am Nordrand des Sees Genezareth gewesen ist. Da ist heute sogar eine Kirche gebaut, die daran erinnert, die Kirche der Seligpreisungen, dass Jesus dort die Bergpredigt gehalten haben soll. Aber wie gesagt, auch wenn das vielleicht ein paar Kilometer auf der einen oder anderen Seite gelegen hat, wir wissen, Jesus hat da gepredigt, hat da gesprochen. Und in der Bergpredigt hat er ganz vieles von dem gebündelt, was er den Menschen weitergeben wollte. Da sind ja ganz viele Aussagen drin, die wahrscheinlich viele von uns bis heute auswendig kennen. Und ich möchte jetzt einen dieser Abschnitte vorlesen, einen Abschnitt, von dem ich ausgehe, dass ihr den alle auswendig könnt. Und trotzdem möchte ich ihn vorlesen und dann ein paar Worte dazu sagen. Und zwar finden wir das im Matthäusevangelium Kapitel 6. Matthäusevangelium Kapitel 6. Das Ganze beginnt mit einigen Ausführungen Jesu zum richtigen Beten. Da erwähnt er, dass es damals einige Menschen gegeben hat, und ich glaube, das ist heute nicht prinzipiell anders, die versucht haben, Gott durch viele Worte auf seine Seite zu ziehen, zum Beispiel. Oder Leute, die versucht haben, durch Gebete den Eindruck der Frömmigkeit vor anderen zu erwecken. Auch das war damals üblich und auch das gibt es heute. Und nachdem Jesus das zurückweist und sagt, nein, das ist keine Art und Weise, wie ihr mit Gott umgehen sollt, dann lehrt er die Jünger das Vaterunser. In Vers 8, Matthäus 6, ab Vers 8. Darin sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn darum bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir uns Gedanken machen über Gott, dann haben wir ja mehrere Probleme. Also das eine Problem ist, dass wir Gott ja nicht direkt sehen können. Wir können auch nicht gerade mal einen Besuch bei Gott machen, sondern Gott ist auf der einen Seite uns ganz nahe, so sagt uns das die Bibel zumindestens, und die Menschen spüren das ja auch. Wir finden in der Bibel Aussagen, dass Gott einem jeden Menschen nahe ist, dass Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gepflanzt hat. Im Römerbrief Kapitel 1 lesen wir, das Gewissen des Menschen und die Natur bezeugen, dass es einen Gott gibt. Aber auf der anderen Seite ist uns Gott ja relativ entfernt. Eben weil wir ihn nicht direkt sehen können, weil auch kein anderer Mensch vor uns Gott gesehen hat, zumindest in seiner himmlischen Herrlichkeit nicht. Und jetzt ist es so, dass wir als Menschen immer darauf angewiesen sind, uns irgendwelche Gottesbilder zu schaffen. Also, wenn ich jetzt einfach einmal eine kleine Pause machen würde, tue ich jetzt nicht, aber wenn ich das machen würde, um euch Zeit zu geben, wie stellst du dir Gott eigentlich vor? Nun, manchmal bei Kindern ist das interessant. Die malen dann irgendwie ein übergroßes Wesen oder je nachdem, wie sie geprägt sind, vielleicht einen alten Mann auf einem Thron in den Wolken sitzend oder irgendwie so etwas. Im Mittelalter hatte man manchmal einfach ein Dreieck in die Wolken gemalt, um zu zeigen, dass Gott eigentlich gar nicht darstellbar ist. Für Muslime ist es streng verboten, bis heute überhaupt sich je ein Bild von Gott zu machen. Aber ich meine auch gar nicht so sehr die Gottesbilder äußerlich. Die irgendwo in Stein gehauen oder auf Leinwand gemalt sind, sondern ich meine unsere inwendigen Gottesbilder. Also, wie stellst du dir Gott eigentlich vor? Und bei manchen ist dann innerlich das große leere Nichts. Bei manchen kommen vielleicht einige eigene Erfahrungen oder Bibelverse. Und da merken wir schon, das ist ja schwierig. Wie sollen wir etwas vor uns vorstellen, was wir nie gesehen haben? Und hier gibt es dann mehrere Wege, dahin zu kommen. Der eine Weg ist, so wie das im 19. Jahrhundert die Religionskritiker wie Ludwig Feuerbach kritisiert haben, dass der Mensch sich eine Projektion seiner eigenen Wünsche macht. Das ist das, was ganz häufig passiert in anderen Religionen, aber was manchmal auch in unseren christlichen Kreisen passieren kann. Das heißt, ich stelle mir irgendwie ein ideales Wesen vor, so wie ich es mir wünsche. Und dann sage ich, das ist Gott und das bete ich hinterher an. Im Grunde genommen ist das genauso Abgötterei, als wenn ich da irgendeine Statue hinstellen würde. Denn das ist ja ein von mir geschaffener Gott. Also ich gehe nach meinen Bedürfnissen, ich gehe nach dem, was ich mir wünsche oder was sich andere Menschen wünschen. Und ich erlebe das immer wieder, sowohl bei Menschen, die keine Christen sind, als auch bei Menschen, die eine christliche Gemeinde besuchen, dass ich mit ihnen spreche und dann sagen sie mir, ja, also wenn Gott so oder so ist, nee, dann glaube ich an ihn aber nicht. Oder nee, das passt mir aber nicht, dass er so oder so sein soll. Das ist mir zu brutal oder zu lieb oder das ist mir zu weit entfernt oder zu nah oder sonst irgendwie etwas. Und sie tun so, als ob Gott davon abhängig ist, wie du ihn dir vorstellst oder wie du ihn dir wünschst. Was bilden wir uns denn dabei ein? Gott ist ganz losgelöst davon. Wenn, dann sollte es ja eher darum gehen, dass wir unser Bild von Gott korrigieren lassen, statt versuchen, Gott vorzuschreiben, dass er sich unserem Bild anpassen sollte. Nun, manche Leute machen das auch so, dass sie sich nicht selbst ein Bild entwerfen, aber dass sie sich irgendeiner Gemeinschaft anschließen, weil sie das dort vermittelte Gottesbild attraktiv empfinden. Und wenn ihr jetzt durch die verschiedenen christlichen Kreise geht, durch die sektiererischen Gruppierungen oder durch die fremden Religionen, dann werdet ihr merken, im Kern jeder dieser Gruppen steht ein ganz spezifisches Gottesbild. Also beispielsweise im Islam ist es der absolut Heilige, der Unnahbare, der Mächtige, der nicht ganz berechenbare Gott, der steht da im Mittelpunkt. Denn der Muslim versteht sich als einer, das ist der Kerngedanke, der sich Allah unterwirft. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Also der Muslim ist nichts und Allah ist immens groß und die berühren sich eigentlich auch gar nicht. Und so hat jede Konfession, jede Religion, jede Sekte hat dann ihr Gottesbild, was sie vertritt. Ich würde auch solch eine Vorgehensweise für problematisch ansehen. Dann schaffen wir uns zwar nicht selbst ein Gottesbild, aber wir übernehmen einfach eines, was andere entworfen haben und sagen so, das ist jetzt Gott. Aber dann musst du immer darauf achten, woher hast du die Garantie, dass diese Menschen nun auch die Realität beschreiben, dass sie dir nicht irgendetwas einfach vormalen, was sie eben für sich selbst erfunden haben. Und deshalb den Weg, den ich euch vorschlagen will, den ihr wahrscheinlich auch immer wieder gegangen seid, ist, dass wir uns von Gott sagen lassen, wer er ist. Denn schließlich, Gott ist ja der am ehesten weiß, wer er ist. Und letztendlich, wenn wir wirklich wissen wollen, wie er ist, dann sind wir nur auf seine Worte angewiesen. Anders geht das ja gar nicht. Denn bitte sehr, wie wolltet ihr je was von Gott erfahren? Manche Leute verwechseln dann ihr Bauchgefühl mit Gott. Oder das Reden anderer Menschen mit Gott oder ihre Erfahrungen mit Gott. Aber das sind ja im besten Fall Spuren Gottes, im besten Fall. Im schlechtesten Fall hat es mit Gott gar nichts zu tun, sondern es ist einfach ein inneres Gefühl, was wir nicht anders zuordnen können, was wir dann Gott in die Schuhe schieben. Aber im Grunde genommen können wir Gott gar nicht anders begreifen, als wenn wir darauf schauen, wie er sich uns selbst mitteilt. Denn wenn Gott keine Lust hätte, mit uns als Menschen Kontakt zu haben, dann hätten wir nicht die geringste Chance, je mit ihm Kontakt aufzunehmen. Gott müsste sich nur in irgendeine andere Galaxie dieser Welt zurückziehen und wir würden ihn weder sehen, noch mit ihm reden können, noch ihn wahrnehmen, noch ihn fotografieren können, noch sonst irgendwie etwas. Wir wüssten nie etwas von ihm. Oder Gott, von dem wir in der Bibel lesen, der Geist ist, der könnte sogar hier gegenwärtig sein und einfach sagen, naja, ich habe keine Lust auf die Menschen, also lasse ich mich nicht in Erscheinung, also trete ich nicht in Erscheinung. Und deshalb der Weg, den wir wählen müssen, ist nicht so derjenige über das, was wir uns überlegen, sondern das, was Gott von sich selbst mitteilt. Und ich habe den Eindruck, dass gerade hier im Vaterunser eine ganze Menge davon drinsteckt, wie Gott ist und wer Gott ist. Und dem möchte ich jetzt ein Stückchen nachgehen und danach etwas skizzieren, wie denn die Gottesvorstellungen der Postmoderne sind, das auch miteinander vergleichen und dann Schlussfolgerungen daraus ziehen, was wir denn tun können, um möglichst ein korrektes, zutreffendes Bild von Gott zu haben und auch leben zu können. Das Vaterunser beginnt ja mit dem Begriff Vater. Und hier steckt schon etwas ganz Besonderes drin. Gott teilt sich uns als Vater mit. Allerdings Vorsicht, nicht als Vater für jeden. Denn Jesus redet ja an dieser Stelle zu seinen Jüngern, zu denjenigen, die Gott nachfolgen wollen, zu denjenigen, die Kinder Gottes geworden sind. In manchen anderen Religionen, wie zum Beispiel in manchen Gruppen des Hinduismus, bist du von Geburt an Kind Gottes. Du gehörst einfach so mit dazu. Allerdings macht das auch gar keinen Unterschied. Du lebst, ob du Kind Gottes bist oder nicht, eigentlich vollkommen gleich. Die Bibel zeigt uns da was ganz anderes. Und Gott, der sich in der Bibel offenbart, zeigt uns etwas anderes, denn er sagt, du bist von Geburt an Geschöpf Gottes. Also das heißt, er ist dein Schöpfer. Die Bibel macht auch ganz deutlich, wenn du einmal stirbst, dann wird Gott dein Richter sein. Aber dein Vater ist er erst einmal nicht. Warum? Weil Gott dich zwar geschaffen hat, aber du bist nicht sein Kind von Geburt an. Sondern dafür braucht es eben deine Zusage, dass du sein Kind werden willst. Gott zwingt dich nicht dazu, er vergewaltigt dich nicht, sein Kind zu sein. Er lässt dir die Wahl zu sagen, ich will Kind Gottes werden oder nicht. Und manche Leute leben das Leben lang auch in einer frommen Gemeinde und Gott bleibt ihr Leben lang nichts anderes als der Schöpfer und der Richter, weil sie eben diesen Schritt nie getan haben. Denn die Bibel beschreibt uns das ganz deutlich. Jesus redet zu Nikodemus, die Phase der Neugeburt, der Wiedergeburt. Das ist ja gerade der Punkt. Wie werden wir Kinder Gottes? Da fragt der Nikodemus auch und dann sagt Jesus, ja, dann musst du von Neuem geboren werden, sonst geht das gar nicht. Das geht nicht, indem ich mich an Regeln halte, auch nicht, indem ich Zeremonien an mir vollziehen lasse, auch nicht, indem ich die Mitgliedschaft einer Gemeinde beantrage. Sondern das geht einzig und allein nur dadurch, indem ich mein Leben Gott ausliefere, indem ich eine Bankrotterklärung abgebe und sage, ich schaffe es alleine nicht, ich brauche dich. Und indem ich dann sage, lass meinen alten Menschen sterben, ich will ein neues Leben von dir. Und dann sage, jetzt will ich mit dir leben. Und dann verspricht uns die Bibel, bekommen wir ein neues Leben. Dieses neue Leben ist ja äußerlich erstmal nicht sichtbar. Also wenn ich euch jetzt anschaue, schwebt über niemanden von euch ein Heiligenschein. Ihr kennt das ja so in mittelalterlichen Darstellungen katholischer Kirchen. Eigentlich wäre das ja ganz schön. Wir könnten sofort erkennen, wer gläubig ist und wer nicht. Und dann sitzen da die Leute in der Gemeinde und merken, oh, bei dir leuchtet es heute etwas schwächer. Da müssen wir hinterher mal hingehen und ein bisschen ermahnen. Dann kommt das wieder etwas mehr heraus. Manche Esoteriker meinen ja, solche Heiligenscheine sehen zu können. Sie nennen das dann Aura. Zu mir kam dann auch mal einer und der sagte, Michael, du hast eine so schöne Aura. Also ich halte nicht so sehr viel davon, von diesen Spekulationen. Auch halte ich nicht viel von Heiligenkränzen, denn die werden uns in der Bibel auch nicht erwähnt. Höchstens mal bei Mose, wo er am Berg herunterkommt, dann leuchtet sein Angesicht. Vielleicht war das irgendwie so etwas, aber das kommt in der Bibel auch nicht so häufig vor. Also, wenn du neugeboren bist, wenn du dein altes Leben beendet hast und gesagt hast, ich will aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herauskommen, in den Herrschaftsbereich Gottes, ich will ein neues Leben beginnen, dann schenkt Gott dir den Heiligen Geist. Er beginnt etwas Neues in dir, in dem alten Körper, in dem alten Ich. Und wenn einmal der alte Körper gestorben sein wird, und darüber können wir ja alle froh sein, dass wir nicht mit diesem Körper in die Ewigkeit gehen müssen, dann werden wir einen neuen Körper bekommen und dann werden wir in der Ewigkeit Gottes sein und dann wird sich das vollenden, dieser Veränderungsprozess. Und wenn du diesen Veränderungsprozess begonnen hast, wenn du dann neugeboren bist, dann darfst du zu Gott Vater sagen. Also Gottesbild, welches Gottesbild sollen wir haben, wenn wir Christen sind? Er ist unser himmlischer Vater. Nun, auch da müssen wir natürlich näher definieren, was wir unter Vater verstehen, weil heute gibt es in der Pädagogik ganz unterschiedliche Vatervorstellungen. Manche sind aus der Vergangenheit, ich weiß das von einigen russlanddeutschen Geschwistern, da ist der Vater der Monarch, den man auch nur mit Sie anspricht, weil sonst, das ist eine große Distanz erst einmal. Das wäre ein Vaterbild. Manche sind auch die abwesenden Väter. Die haben das Kind gezeugt und dann sind sie abgehauen. Das Kind hat ja auch einen Vater, aber der ist halt nicht da. Das ist ja auch ein Vaterbild. Heute in Deutschland ist besonders populär das Kuschelvaterbild. Also das heißt, der Vater hat weiche Schlappen an und hat ein immer liebes, weiches Gesicht und ständig ist er nur beim Drücken, Kuscheln und so. Das ist das Idealbild heute des modernen Vaters. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und da merken wir, ja, das Bild Vater genügt noch nicht. Wir müssten dann eben hineinschauen, wie sich dieser Vater im Detail definiert, damit wir ihn eben nicht zu stark mit dem irdischen Vater verwechseln, der gut oder schlecht ist, freundlich oder weniger freundlich, streng oder nicht streng ist. Deshalb sagen wir auch, unser Vater, der du bist im Himmel. Denn der himmlische Vater ist eben anders als unser irdischer Vater, und zwar immer. Und deshalb dürfen wir nicht so stark das Ganze übertragen, aber er ist unser Vater. Er ist nicht unser Vater, weil er uns biologisch mit einer himmlischen Mutter geboren hat. Das gibt ja auch solche Missverständnisse, zum Beispiel bei den Mormonen. Die Mormonen glauben, dass es eine göttliche Mutter gibt und dass dann viele Geistkinder gezeugt sind, die dann irgendwo auf die Erde kommen, um sich weiterzuentwickeln. Aber das ist nicht christliche Botschaft, das ist dann mormonische Botschaft. Nein, im Himmel gibt es eben nur den himmlischen Vater, der uns gewollt hat, schon bevor wir geboren worden sind, der uns dann geschaffen hat, der uns begleitet, der uns retten will. Und wenn wir mit ihm leben, der uns dann Stück für Stück verändert. Also er ist der Vater. Vater drückt ja aus, dass er uns sehr nahe kommt, dass wir zu seiner Familie gehören. Denn normalerweise sind die Verbindungen zwischen Mann und Frau, aber auch die Verbindung zwischen Eltern und Kindern die intensivsten, die wir hier auf der Erde erleben. Genauso können wir so eine intensive Beziehung zu Gott haben, der nicht nur weit entfernt in der Distanz ist. Gott ist unser Vater, wenn wir seine Kinder geworden sind. Etwas ganz Wichtiges für unser Gottesbild in der Moderne, in der Postmoderne. Das Zweite, was da drin steht, das wurde ja heute schon erwähnt, dass hier nämlich interessanterweise nicht geschrieben steht, mein Vater, der du bist im Himmel. Das wäre auch eine Möglichkeit, würde manchen individualistischen, postmodernen Menschen viel eher entsprechen, sondern was wir dort lesen, ist unser Vater, der du bist im Himmel. Das bedeutet, Jesus hat hier von Anfang an im Blick, dass wir da nicht individualistisch Gott gegenüberstehen, sondern dass Gott eben viele Kinder hat, jetzt nicht in allen möglichen Religionen, sondern viele Kinder durch die Generationen und der Kirchengeschichte hindurch und dass wir deshalb auch zusammengehören. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Nicht du hast einen Vater und du hast einen anderen und du hast einen anderen im Himmel, sondern wir haben alle denselben. Das bedeutet auch, dass wir im Austausch miteinander, im Austausch unserer begrenzten Erkenntnis, unser Bild von Gott immer weiter ergänzen können, von den wahren Kindern Gottes natürlich nur, weil ja jeder auch seine Erkenntnis und seine Erfahrung dabei mitbringt. Und das, was wir dann im Weiteren haben, beschreibt ja auch noch etwas, was Gott für uns sein will. Da wird dann nämlich gesagt, geheiligt werde dein Name. Also das heißt, mit dem Namen, normalerweise im Hebräischen, hat man die ganze Person identifiziert. Also es ging jetzt nicht nur darum, irgendeinen Namen nicht auszusprechen, wie das manche Juden bis heute tun, oder vor einem Namen dann immer sein, der Gesegnete, wie das die Muslime tun, sondern es ging darum, die Person Gottes zu heiligen. Das bedeutet, der Gott, an den wir glauben, ist eben nicht nur Teil unseres Alltags. Er ist nicht nur wie ein Freund oder Nachbar, sondern er ist etwas ganz Besonderes. Heiligen bedeutet aussondern. Heilig waren die Geräte in der Stiftshütte und im Tempel. Die durften eben nicht normal zum Essen benutzt werden, zum Grillen draußen im Garten, sondern die durften nur benutzt werden, um Opfer vor Gott zu bringen. Und genauso will Gott auch sein. Er will eben nicht nur Teil deines Alltags sein, sondern er will etwas Außergewöhnliches sein. Etwas, was auch daneben steht. Er kommt dir nahe als Vater, aber er ist gleichzeitig heilig. Und dessen sollst du dir bewusst sein. Also ein heiliger Gott. Und wir bitten ihn darum, dass er sich selbst heiligt, aber wir wünschen uns auch das, weil das eben seiner Person entspricht. Also, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Hier wird wiederum deutlich, wer ein Reich hat, der ist normalerweise auch Herrscher. Hier wird klar, Gott ist eben nicht nur der Vater an meiner Seite, der mir die Hand hält, wenn ich es brauche, sondern er ist gleichzeitig Herr aller Herren, König aller Könige, wie wir das in der Offenbarung lesen. Und das kommt durch das Reich zum Ausdruck. Dieses Reich ist natürlich kein Territorium alleine, sondern ein geistliches Reich, was allerdings auch in der Ewigkeit die heilige Stadt Jerusalem umfasst, eben die Ewigkeit bei Gott, seine Herrschaft. Aber auch wir wissen, dass Jesus dann 1000 Jahre auf der Erde herrschen wird. Auch da ist das Reich Gottes. Aber es ist nicht nur das Irdische, sondern es ist auch das im eigenen Leben. Und da will Gott Herrscher sein. Denn es ist ja nicht dein Reich, in dem du bist, sondern es ist Gottes Reich, wo du ein Teil davon bist. Und in einem Reich bestimmt normalerweise der, dem das Reich gehört, der regiert, bestimmt die Regeln. Und nicht derjenige, der Mitglied dieses Reiches ist. Und hier wünschen wir uns, dass das Reich Gottes auf der Erde sich ausbreitet. Das heißt, wir können etwas dazu beitragen, dass das passiert. Aber dieser Wunsch heißt auch, dass ich nicht versuche, meine Konzepte von irgendeinem Glücksreich auf der Erde aufzubauen. Das war ja gerade das, was die Menschen am meisten unglücklich gemacht hat, wenn sie versucht haben, das Jenseits ins Diesseits zu ziehen und irgendwie ein Reich der Glückseligen aufzubauen. Das war ja beispielsweise die Absicht des Kommunismus, die sich ja gut anhört. Jeder arbeitet, was er kann, und jeder bekommt, was er braucht, und alle sorgen füreinander und alle sind gleich. Das hört sich ja fast wie im Himmel an. Allerdings, das Ganze endete ganz gleich, wo man es umsetzte, meistens mit einem großen Blutbad. Denn die Leute mussten erstmal alle gezwungen werden, gleich zu sein, und dann waren andere gleicher als die anderen, und das klappte alles von vornherein nicht. Und da merken wir, wir sollen nicht unser Konzept von Himmel und von Reich Gottes aufbauen, sondern immer wieder danach fragen, Gott, was ist denn dein Konzept und wie sieht das aus? Und am Ende auch darauf vertrauen, wir werden das auch nie schaffen, sondern wenn, dann muss Gott das machen, das Reich aufrichten, was er will. Und wenn er das Reich aufrichtet, dann tut er das nicht in erster Linie durch irgendwelche Konzepte, soziale, politische oder sonst etwas, sondern dann tut er das zuerst, wenn du eben betest, dein Reich komme. Das heißt, wenn du Teil dieses Reiches Gottes bist, wenn Gott in deinem Herzen regiert und bestimmt, denn das ist ja Inhalt dieses Gebetes in erster Linie, da ist Reich Gottes, wenn du dich Gott auslieferst, der in deinem Leben bestimmen will. Und das ist ja auch genau das Nächste, wenn wir dann lesen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass der Wille Gottes im Himmel geschieht, das wissen wir ja sowieso, ist ja klar, da ist ja nur Gott der unumschränkte Herrscher. Hier auf der Erde merken wir allerdings, dass der Wille Gottes nicht immer so unmittelbar geschieht. Manchmal, weil Gottes Wille eher ein Appell ist, dass wir uns danach richten. Also wenn Gott zum Beispiel sagt, ich will, du sollst nicht lügen. Wie läuft das jetzt? Kannst du plötzlich nicht mehr lügen? Ist ja der Wille Gottes, nicht? Könnten wir sagen, der Wille Gottes ist unwiderstehbar. Jetzt fängst du an, willst etwas sagen und dir bleibt das Wort im Halse stecken, weil es eine Lüge ist. Wäre ja eine Möglichkeit. Gott könnte das, wenn er wollte. Aber es gibt hier eben den Willen Gottes als Absichtserklärung, als Herausforderung. Ich will, dass du das tust, aber Gott in seiner Größe lässt dir die Freiheit, zu seinem Willen Ja oder Nein zu sagen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber trotzdem zwingt er sie nicht in den Himmel, sondern er lässt ihnen die Möglichkeit dazu, Ja oder Nein zu sagen. Und wenn du betest, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, dann unterstellst du dich ganz bewusst dem Willen Gottes. Und das klingt gut in irgendwelchen Anbetungsliedern, aber das ist schwer im Alltag. Und viele Menschen singen das, aber im Alltag machen sie trotzdem, was ihnen gefällt. Und dann ist das eigentlich eine Lüge. Dann sollte man besser, wenn man das Vaterunser betet, ja schweigen. Manche postmoderne Menschen beten das auch und auch postmoderne Christen und sie reden, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Was sie eigentlich meinen ist, mein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Sie suchen dann nach Methoden, wie sie Gott umbiegen können, doch endlich zu verstehen, was das Richtige ist. Gott will dich in eine Richtung führen, du willst das nicht und dann wirst du richtig intensiv beten und noch intensiver und irgendwelche geistmagischen Rituale zu vollziehen, damit Gott endlich versteht, was das Richtige ist. Und das ist der totale Irrtum. Denn gerade der postmoderne Mensch hat ja sein Problem, dass er sich ständig nur um sich dreht. Um sein Denken, um seine Bedürfnisse, um sein Bauchgefühl dreht. Aber Gott tut das ja genau nicht. Wenn wir Christen sind, dann sollten wir uns eigentlich ständig um Gott drehen. Denn Gott ist das Zentrum der Weltgeschichte und nicht du oder ich. Denn wir sind, wie hat Luther das mal gesagt, nur ein Madensack. So hat er das ausgedrückt. Das ist doch auch so. Also ich schätze mal, wenn wir uns hier in 50 Jahren wieder treffen, ist das hier ziemlich leer. Also ich werde dann auch nicht mehr da sein. Ne? Und ich hoffe, dass ihr dann wisst, wo ihr dann da sein werdet. Und jetzt ist die Frage, warum diese kurze Zeit, die du hier verbringst, drehst du dich dann in erster Linie um dich selbst? Das ist die Postmoderne. Die Postmoderne, deine Bedürfnisse. Was brauche ich? Was tut mir heute gut? Und das kann religiös sein oder nicht religiös. Auch im Religiösen fragen viele nur danach, was tut mir gut? Auch in der Gemeinde fragen sie nur, was bringt mir die Gemeinde? Und wenn mir die Gemeinde nichts bringt, dann suche ich mir eine andere. Dabei wäre eigentlich vielmehr die Frage, was bringst du der Gemeinde? Genauso bei Gott fragen manche, was bringt mir Gott? Gott, was ist dein Angebot heute? Sonderangebot 10 Wunder. Einmal beten. Ja, denn das würde ich einkaufen gleich, ne? Aber nein, so geht es nicht, sondern es ist umgekehrt. Wir sollen Gott dienen und nicht Gott soll uns dienen in erster Linie. Der häufigste Begriff, den Paulus gebraucht, um sich zu beschreiben im Neuen Testament, ist der Begriff Doulos, also Sklave. Und Kyrios ist eben der Herr, dem er sich unterordnet. Er gebraucht ja auch dieses Bild, dass wir eigentlich unter der Sklaverei der Sünde und des Teufels waren und jetzt freigekauft sind, aber nicht freigekauft sind als freie demokratische Bürger, sondern freigekauft sind jetzt als Sklaven Gottes. Und wir können froh sein, dass wir jetzt einen liebevollen Sklavenhalter haben, aber wir sind immer noch nicht vollkommen frei, weil wir auch gar nicht vollkommen frei leben können. Denn ganz ohne Gott könnten wir ja gar nicht leben. Gott, der die Sonne aufgehen lässt über Gerechte, Ungerechte. Gott, der dir heute das Leben schenkt. Gott, der dich geschaffen hat. Du kannst ja gar nicht ohne Gott leben, selbst wenn du es willst. Das ist eine Illusion. Gott ist ständig um dich herum und begleitet dich. Und deshalb wünscht dir gar nicht, gottlos zu sein. Aber das bedeutet, dass du jetzt wirklich immer wieder wollen musst, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und eben nicht Gott irgendwie nur hineinziehst, damit dein Leben noch ein bisschen glücklicher ist. Das ist der postmoderne Mensch. Der sagt, ich will mein Leben gestalten und Sachen ausprobieren und Gott kommt dann noch mit hinein. So als spirituelle Verschönerung, als Horizonterweiterung, als Steigerung meines Genusslebens. Weil ich habe jetzt schon so viel, aber dieses Spirituelle, dieses gute Gefühl, wenn ich da beim Singen oder Beten oder sonst etwas bin, oh, das kann ich halt jetzt nicht irgendwo im Supermarkt kaufen. Aber genau das ist nicht der Gott, der uns in der Bibel entgegentritt, sondern das ist der Gott, der von dir möchte, dass du bewusst deinen Willen unter seinen Willen stellst. Und das ist eben nicht nur eine schöne Sache im Gebet oder einer Anbetungszeit, sondern das zeigt sich halt jeden Tag bei der Zeiteinteilung, bei der Lebensplanung, beim Umgang mit anderen Menschen, und natürlich genauso, wofür du dein Geld investierst, welchen Beruf du dich entscheidest, all diese Fragen, da will Gott, dass du nicht nur in der Theorie sagst, okay, Gott, wenn du willst, dann greif halt ein und sonst mache ich, was ich will, sondern dass du dann konkret darum betest, dein Wille soll hier auf der Erde geschehen, im großen Maßstab. Aber manchmal ist es leichter für den großen Maßstab zu beten und schwerer für den eigenen. In erster Linie auch in meinem Leben. Und zwar nicht in deinem Leben irgendwann einmal. Es gibt viele Leute, die sagen, ich will die Welt retten, aber bitte sehr noch nicht heute. Oder ich werde jetzt ganz fromm werden, aber auch noch nicht heute, sondern der Wille Gottes soll heute passieren, heute geschehen. Da, wo du lebst, wo du bist, jetzt hier auf der Konferenz. Und natürlich, morgen ist ja wieder heute, nicht? Dann morgen ist dann halt der nächste Tag und da genauso wieder dein Wille geschehe. Und hier merken wir, das ist Gott, wie er sich uns vorstellt. Das ist eben ein Gott, der nicht nur an deiner Seite steht als Wunscherfüller oder als Berater, sondern ein Gott, der einen absoluten Anspruch erhebt, dass nämlich sein Wille gelten soll im Himmel, wie auch auf der Erde und wie auch in deinem Leben. Und dann haben wir hier das nächste, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden, gib uns unser tägliches Brot. Nun, die meisten von uns, die wären wahrscheinlich mit etwas Brot gar nicht so zufrieden. Es gibt Länder auf der Welt, da wäre man mit einer Schüssel Reis, Maniok oder Brot ganz zufrieden, aber wir wären das wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich könnte jetzt gerade noch bei der Küche anrufen und sagen, wir haben heute Morgen das Vaterunser, heute Mittag bitte nur Brot und Wasser. Und dann könntet ihr immer noch dankbar sein, denn wir haben ja gebetet hier, nicht? Also gib uns unser tägliches Brot, wir haben es. Nun, Martin Luther, den schätze ich da, der hat das dann ausgelegt und hat gesagt, unser tägliches Brot, das heißt alles, was wir unbedingt für ein Leben nötig haben. Und dann zählt er auf in seiner schönen Sprache, die heute etwas unverständlich ist, dann sagt er, schön und fromm Gemahl und schön und fromm Nachbarn und so weiter und so weiter. Also er weitet das etwas aus. Ich glaube, dass das auch richtig ist, dass hier einfach unsere notwendigen körperlichen Bedürfnisse angesprochen werden. Also wir dürfen heute Mittag auch Gemüse und Fleisch essen, nicht nur das Brot. Ich glaube, dass das hier mit drin ist. Aber was nicht drin ist, ich möchte immer den Luxus haben. Das ist nicht mit drin, sondern hier bewusst, Jesus konzentriert sich auf das Lebensnotwendige und nicht auf den Luxus, den Reichtum. Den hatten viele der Jünger ja auch gar nicht zur Verfügung und den brauchen wir manchmal auch gar nicht, denn häufig schadet uns Luxus mehr, als dass er uns nutzt, weil er unsere Seele daran bindet, so wie Jesus dann ja auch warnt, was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und Schaden nehme an seiner Seele, weil ja gerade das Problem ist. Oder wenn er den Jüngern sagen, wenn die Jünger ihn fragen müssen, ja, wie ist es dann möglich, dass ein Reicher ins Himmelreich kommt? Ja, weil eben manchmal der Reichtum so sehr an die Erde binden kann. Und das merken wir ja alle. Umso mehr wir besitzen, umso mehr sind wir dadurch gebunden. Und hier eben, um das Grundsätzliche zu beten und dann auch darauf zu schauen, und das, was wir hier als Gottesbild dahinter haben, ist, Gott ist ein Gott, der versorgt. Das ist ja auch was Besonderes. Gott ist nicht, der sagt, sorg du halt dafür. Da gibt es im Deutschen das Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist nicht der Gott, an den wir glauben. Nicht der Gott sagt, jetzt streng dich mal ordentlich an und dann wird das schon gehen, sondern wir glauben an einen Gott, der zwar erwartet, dass wir etwas tun, aber der ganz unabhängig davon in unser Leben hinein eingreift und uns versorgt, zwar mit alltäglichen Sachen. Das ist für viele Menschen von uns gerade wichtig, wenn sie Gott nur noch an den Sonntag verschoben haben oder Gott nur noch für geistliche Sachen ansprechen. Gott ist ein Gott, der auch in deinem Alltag eingreifen will und dich versorgen will mit dem, was du lebensnotwendig brauchst. Und vielleicht sagst du, ja, ich brauche ja Gott gar nicht, das mache ich schon alles selbst. Dann ist das eine vollkommene Selbstüberhöhung und Einbildung und dann könnte es sein, dass Gott auch mal sagt, jetzt nehme ich dir mal alles weg, damit du merkst, was du wirklich kannst. Denn wenn Gott das tun würde, dann würden wir alle ziemlich dumm aussehen. Schon allein unsere Gesundheit. Wir nehmen sie selbstverständlich jeden Tag hin, aber es ist Gott, der sie erhält. Und genauso der momentane Frieden hier in diesem Land. Wir wissen, ganz schnell kann irgendwo ein Krieg ausbrechen und plötzlich ist alles kaputt, fällt eine Bombe auf dein Haus und alles ist weg. Also wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir, auch wenn wir das nicht jeden Tag so deutlich sehen, wir sind immer in der Abhängigkeit zu Gott von unseren grundlegenden Lebensbedürfnissen. Und Gott will, dass wir das vor Augen geführt bekommen. Er will, dass wir ihn erkennen als der, der uns jeden Tag versorgt mit dem, was wir brauchen. Das ist auch ein Teil des Wesens Gottes. Und dann haben wir hier als nächstes, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jetzt fragen sich manche vielleicht, ja, wie kann das denn ein Christ beten, unsere Schuld ist uns doch schon vergeben. Ja, unsere Schuld, die uns ewig von Gott trennt, ist uns vergeben. Aber die Schuld, die wir jeden Tag neu aufhäufen, ja, da sollen wir doch immer wieder zu Jesus kommen und ihm Vergebung bitten. Und leider ist das ja so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ja schon ein paar Jahre Christ, aber seitdem ich mich bekehrt habe, bin ich nicht sündlos geblieben. Und dann braucht es immer wieder, das Kommen zu Jesus und sagen, oh Herr Jesus, hier habe ich versagt, bitte vergib du mir. Und Gott ist, als nächstes, was wir hier sehen, einer, der Schuld vergibt. Das ist ja ganz exklusiv im Vergleich zu den allermeisten anderen Weltreligionen. Da bist du für deine Schuld selbst zuständig. Du musst halt sehen, wie du sie irgendwie bezahlst. Wie du sie entweder abbüßt in einer Art Fegefeuer oder eben wie du dann irgendwie so viele gute Taten tust, dass du Gott gnädig stimmen kannst. Wir kennen einen Gott, an den wir uns wenden dürfen und wenn wir versagt haben, brauchen wir nicht am Boden liegen zu bleiben. Es muss uns nicht peinlich sein, wir müssen uns nicht verstecken vor jedermann, sondern wir können zu Jesus kommen und können Vergebung bekommen. Etwas ganz Besonderes, Exklusives. Gott ist ein Gott, der Schuld vergibt. Das ist auch das, was wir hier drin finden. Und dann ist als nächstes, Gott ist ein Gott, der uns vom Bösen erretten kann. Das Böse, da sind sich die Theologen ja nicht ganz einig, kann entweder das Böse allgemein sein, Sünde oder sonst etwas, oder möglicherweise der Böse, das heißt der Teufel, der dahinter steckt. Letztendlich sind diese theologischen Unterscheidungen für uns auch nicht ganz so entscheidend wichtig, aber wir wissen, dass wenn wir stark unter Druck kommen, wenn wir unter Anfechtung sind, dann ist Gott derjenige, der uns beistehen will, derjenige, der uns erlösen kann, vor jedem Leiden hier auf der Welt, vor jedem Angriff auch wenn wir nicht immer den Teufel dahinter sehen. Manchmal ist ja irgendein Mensch, der uns fertig macht. Und wir wissen, wir können zu Jesus kommen und wir können eben zu Gott kommen, ist ja hier dasselbe, und dann hört er uns zu und er hat die Möglichkeit, uns davon zu erlösen. Also egal, ob es Mobbing am Arbeitsplatz ist, ob es Krankheit ist, ob es Perspektivlosigkeit ist, wir können auch mit diesen Dingen zu Gott kommen. Und er hört zu und er kann eingreifen und das Böse in der Welt kann er beenden, auch das Böse in unserem Leben. Und dann steht da eben auch noch, ja, so, wir bitten ihn darum, dass er uns von der Versuchung befreit, hatte ich ja schon erwähnt. Und am Ende wird Gott nochmal beschrieben als derjenige, der das Reich hat. Also der Herrscher noch einmal. Da wird dann betont, dass er die Kraft hat, die Herrlichkeit, die Ewigkeit hat. Und hier wird uns Gott vor Augen gemalt, der eben weit über unsere Vorstellungskapazitäten hinausgeht. Und das wird uns am Ende nochmal vor Augen geführt, damit wir wissen können, wenn wir einen Gott haben, der Schuld vergibt, einen Gott haben, der uns das Lebensnotwendige gibt, einen Gott haben, der uns beisteht im Kampf gegen das Böse, dann ist dieser Gott eben auch kompetent genug dafür. Er hat genügend Ressourcen, das zu tun, weil er eben Herrscher des Universums ist, weil er ewig ist und nicht nur zeitlich begrenzt ist. Deshalb soll unser Augenmerk noch darauf gerichtet werden. Nun, das, was wir jetzt gelesen haben, ist ja nicht die ganze Theologie. Also im Bereich der Theologie spricht man auch nochmal von der Theologie, der Lehre von Gott. Und jetzt könnten wir natürlich ganz viele Verse aus dem Alten und Neuen Testament lesen, die das noch weiter erläutern. Das hier ist jetzt lediglich ein Ausschnitt da heraus. Trotzdem finde ich diesen Ausschnitt ganz wesentlich wichtig, weil er uns ja von Jesus selbst gelehrt worden ist. Und ich möchte den jetzt anwenden auf die Situation der Postmoderne. Ein postmoderner Mensch, und zwar ganz gleich, ob er in der Gemeinde ist, es gibt ja auch postmoderne Christen, oder ein postmoderner Mensch, der irgendwo in der Gesellschaft lebt, ein großer Teil der postmodernen Menschen wollen von Gott gar nichts wissen. Also in der Postmoderne ist Gott nicht unbedingt überall präsent, sondern viele Leute bauen sich ihr Leben ohne Gott auf. Also viele postmoderne Menschen sind nicht religiös in diesem Sinne. Das liegt daran, weil Gott sind sie selbst. Es dreht sich alles um sie selbst. Beispielsweise eine Strömung der Postmoderne, der Konstruktivismus, den man zum Teil auch in der Pädagogik hat, der geht davon aus, dass es gar keine neutrale Beschreibung der Welt und auch schon gar nicht Gottes gibt, sondern dass jeder Mensch die Welt selbst entwirft, weshalb im Extremfall auch der Pädagoge gar nicht hinkommen darf und dann sagen muss, so und so funktioniert die Welt, sondern das Kind muss aus sich selbst die Welt konstruieren und das Kind ist dann Mittelpunkt dieser Welt. Also das ist so eine Form. Und wenn man so denkt und lebt, ja, dann hat Gott da keinen Platz. Dann hat Gott höchstens Platz als kleines Dekorationsobjekt irgendwo. Aber das ist natürlich nicht Gott, wie wir ihn in der Bibel verstehen. Es gibt dann aber auch eine Gruppe postmoderner Menschen, auch postmoderner Christen, die gehen schon davon aus, dass es Gott gibt. Allerdings, gemessen an der Postmoderne, ist Gott beispielsweise auch da sehr individualistisch. Weil in der Postmoderne gibt es ja keine feste Wahrheit. Auch niemand darf mit einer Wahrheit auftreten. Wenn ich jetzt sage, Gott ist so, dann sagt ein postmoderner Mensch, für dich, aber für mich ist er anders. Es gibt keinen übergeordneten Maßstab. Selbst bei postmodernen Christen, die in der Bibel lesen, dann ist das postmoderne Bibellesen folgendermaßen. Ich lese euch irgendeinen Bibeltext vor und jeder deutet den, wie er will. In der Postmoderne geht es auch nicht mehr darum, dass du das sprachlich korrekt machen musst, dogmatisch korrekt machen musst. Du machst es einfach, wie du in diesem Moment darüber denkst. Das ist die Wahrheit für dich. Für den Nachbarn ist eine andere Wahrheit. Und dann merken wir, das ist natürlich dann auch nicht mehr, da kommt ja Gott aus uns selbst heraus. Das ist hier nicht mehr das, wie Gott sich selbst vorstellt, sondern wie du ihn in diesem Moment siehst oder wie du ihn in diesem Moment entwirfst. Das ist ein Gottesbild, was wir uns machen. Das ist aber in der Postmoderne eben weit verbreitet. Also es ist relativistisch. In der Postmoderne wird Gott auch viel eher als Kraft empfunden als als Person. Denn mit einer Person muss ich mich auseinandersetzen. Eine Kraft kann ich für meine eigenen Zwecke nutzbar machen. Sie durchströmt mich, sie erfüllt mich, sie gibt mir Glücksgefühle. Ich kann sie einsetzen für irgendwelche Interessen, die ich habe. Gott mehr als Energie, mehr als Kraft. Da sind auch Vorstellungen des Schamanismus, des Daoismus, des Konfuzianismus sind damit drin, wo Gott auch da eher als die große Energie und Kraft begriffen wird. Und diese Kraft ist aber eben neutral. Es ist keine Person, die dahinter steht. Und das ist in vielen postmodernen Zusammenhängen recht weit verbreitet. Also Gott als Kraft. Gott zeigt sich in erster Linie dem postmodernen Menschen durch sein Gefühlsleben. Weil für das berufliche Leben, das wissenschaftliche Leben, dafür sind eben rationale Erklärungen. Aber Gott soll ja gerade das ergänzen, was man nicht durchs rationale Nachdenken hat. Und das ist eben in erster Linie das, was man empfindet und fühlt. Da ist Gott gegenwärtig. Gott ist auch dem postmodernen Menschen in erster Linie ein nutzbarer Gott. Also das heißt einer, den ich irgendwie gebrauchen kann, der im Konzept meines Lebens mir irgendetwas bringt, was ich noch nicht habe. Vor allem ein Gott der Liebe, wobei Liebe, wie ich gestern schon gesagt habe, sehr unterschiedlich definiert wird, was man genau darunter zu verstehen hat. Dieser Gott wird mehr begriffen als eine Art Partner. Also das heißt, wenn meine Lebensphase sich ändert, dann ändert sich auch Gott damit. Also je nachdem, was ich in welcher Lebensphase brauche. Vielleicht in manchen Lebensphasen möchte ich gerne irgendwelche Grenzen, also betone ich einen Gott mit Grenzen. Später will ich diese Grenzen sprengen, also tut Gott das auch. Also Gott ist ein Partner, der sich verändert je nach Lebensphase und je nach Fragen, die ich in meinem Leben habe. Gott ist erlebbar, vielleicht ist er sogar eine Art Berater, aber bitte sehr nicht mehr. Denn ein Berater, der darf seine Meinung sagen, aber ich entscheide, was ich damit mache. Weil eben der Mensch, also der einzelne Mensch, im Mittelpunkt steht. Man ist auch in der Postmoderne offen, verschiedene Gottesvorstellungen miteinander zu vermischen. Weil der postmoderne Mensch entscheidet sich ungern nur für eine Variante, weil das ja zu stark einengt, sondern er ist eher offen für alles. Und so finden wir das im christlichen und auch im nichtchristlichen religiösen Bereich, dass die typisch postmoderne Religiosität eine Patchwork-Religiosität ist. Das heißt, man mischt verschiedene Ideen und Gedanken miteinander. Und das finden wir eben auch in manchen christlichen Kreisen, dass dann plötzlich Gebetsrituale aus dem Hinduismus, Buddhismus übernommen werden. Man tauscht nur ein paar Begriffe aus, einfach weil das bereichernd ist, weil man sich dabei gut fühlt. Und diese Art der postmodernen Religiosität hat natürlich auch ihre Stärken. Denn sie hat sich ja abgesetzt gegen eine überwiegend dogmatisch bestimmte Vorstellung von Gott. Wo man dann die 20 Eigenschaften Gottes auswendig gelernt hat, gesagt, so ist Gott. Aber das mit dem eigenen Leben wenig zu tun gehabt hat. Die postmoderne Religiosität berücksichtigt auch, dass wir Gott nie ganz fassen können. Das ist eine Wahrheit, die wir auch begreifen müssen. Denn wer meint, er hätte Gott irgendwo in der Tasche, der hat mit Sicherheit einen falschen Gott. Hier müssten wir vielleicht mit Karl Barth sagen, Gott ist im Himmel und du bist auf Erden. Was er damit meint, ist, wir haben ja gar keine Möglichkeit, Gott zu beschreiben und ihm nahe zu kommen. Erstmal ist eine riesige Kluft. Und deshalb, wer meint, Gott vollkommen begriffen zu haben, da ist irgendwas falsch gelaufen. Wir müssen uns immer dessen gewiss sein, dass wir Gott nur zum Teil begreifen und verstehen können. Einmal so weit, wie unsere intellektuelle Kapazität reicht, so weit, wie unser Leben reicht und so weit, wie die Offenbarung reicht, die Gott uns mitgegeben hat. Aber auch in der Bibel finden wir Gott nicht vollkommen. Wir finden sogar Aussagen, niemand hat Gott je gesehen. Ja gut, die Menschen haben damals Jesus gesehen. Sie haben auch einige Manifestationen Gottes gesehen. In der Wolkensäule, in der Feuersäule, im brennenden Dornbusch. Aber auch das waren ja nur Manifestationen Gottes. Gott selbst hat nach biblischer Auskunft niemand gesehen, außer der eingeborene Sohn, außer Jesus Christus. Deshalb sollten wir vorsichtig sein mit unseren Festlegungen. Die Postmoderne hat uns diese Wahrheit gezeigt, dass Gott immer noch größer ist als das, was wir uns vorstellen. Deshalb hat interessanterweise Anselm von Canterbury Gott definiert als das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das finde ich ja eigentlich ganz gut. Nur eben damit sagt er, dass wir ihn letztendlich auch gar nicht denken können. Immer nur annäherungsweise. Weil das Höchste können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und jetzt heißt es auch nicht, dass wir einfach bloß schweigen müssen, einfach bloß ein bisschen spekulieren müssen, in der Unsicherheit sind. Nein, wir wissen eine ganze Menge von Gott, aber eben nur das, was er uns mitgeteilt hat. Und das müssen wir uns bewusst sein. Wir sind Menschen. Unser Hirn hat gar nicht die Kapazität, Gott in seiner Weisheit, Größe, Macht, Geschichte begreifen zu können. Wir sollen uns an dem festhalten, was er uns gesagt hat. Wir müssen aber immer deutlich machen nach außen, das ist auch nur ein Teil. Nicht, dass die anderen Religionen einen anderen Teil hätten. Nein, es gibt keinen anderen Teil hier auf der Erde. Das andere ist eben nur bei Gott zu finden in der Ewigkeit. Aber dafür sind wir halt nicht geschaffen, das zu erfassen. Wir wissen etwas von Gott, das hat er uns mitgeteilt, aber das ist nicht alles, was es über Gott zu wissen gäbe. Und es ist auch nicht Gott selbst, denn das können wir mit menschlichen Worten gar nicht ausdrücken und das können wir auch nicht selbst erfahren. Und da ist durchaus ein Aspekt, den die Postmoderne betont und der gut ist. Dass Gott ein Gott sein will, der erfahrbar ist, ist auch in der Postmoderne eigentlich eine gute Sache. Denn in der Bibel wird ja gerade der Begriff Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Er meint eben nicht nur das bloße Fürwahrhalten, sondern er meint, dass diese Beziehung zu Gott im Alltag praktisch werden muss. Deshalb kommen ja solche Aussagen wie bei Jakobus, der Glaube ohne Werke ist tot. Damit will er ja nicht sagen, jetzt müssen wir uns ordentlich anstrengen, damit Gott uns akzeptiert. Er will damit einfach bloß sagen, wenn du sagst, du glaubst, aber in deinem Leben ist davon nicht zu sehen, dann bist du ein Lügner. Denn Glauben, Pistoio, kann auch übersetzt werden als Vertrauen. Und Vertrauen beweist sich gerade in der Tat. Wenn du sagst, du vertraust deiner Frau und dann bittet sie dich nachher, gib mir doch mal deine Kreditkarte. Und dann sagst du, nee, also die bekommst du nicht. Also, vertraust du deiner Frau oder vertraust du ihr nicht? Da würde ich sagen, deine Worte sind leere Worte. Deine Taten zeigen, dass es nicht so ist. Oder deine Frau sagt, gib mir mal den Autoschlüssel. Nein, mein Auto, das bekommst du doch nicht. Ja, dann sag doch einfach ehrlich, ich vertraue meiner Frau nicht. Das hört sich zwar nicht so schön an, aber ist dann die Wahrheit. Und genauso bei Gott. Wenn du sagst, du vertraust Gott, dann muss sich das im Alltag niederschlagen. Wenn du genauso lebst wie der ungläubige Nachbar, ja, dann vertraust du eben Gott nicht. Dann sind das bloß leere Worte, die du sagst, weil sie sich gut anhören oder weil andere sie gerne hören wollen. Und das betont die Postmoderne stärker, dass eben Gott und die Beziehung zu Gott nicht nur eine Frage von dogmatischen Bekenntnissen ist, sondern auch eine Frage, inwieweit sich das im Leben bewährt und umsetzt. Nun, der Postmoderne hat dann das Problem, dass er eben nur auf das sieht, was Erfolg verspricht. Das ist dann wieder auch nicht biblisch. Aber wir müssen deutlich die Herausforderung spüren. Die Herausforderung, dass Gott eben etwas, dass Gott eine Person ist, die in unserem Alltag präsent ist, unserem Denken präsent ist, die uns verändert, unser Handeln, unsere Werte verändert. Und das betont die Postmoderne und das sollten wir, glaube ich, als Herausforderung annehmen. Und gerade dann können wir auch einem postmodernen Menschen eher begegnen. Ein postmoderner Mensch will logische Antworten. Klar, jeder Mensch will das zu allen Zeiten der Weltgeschichte. Der eine etwas mehr, der andere etwas weniger, meistens als Jugendlicher mehr und später etwas weniger. Auch Lebensphasen sind da unterschiedlich. Aber jeder Mensch ist nicht zufrieden nur allein mit dem, was im Kopf ist. Das werdet ihr auch merken. Da kann man trefflich darüber diskutieren, wie das mit dem Leiden und Gott ist. Und da kann man gute Antworten finden. Und die stimmen sogar. Aber eine ganz andere Frage ist das noch, wenn du selbst im Leiden bist. Da muss ich das dann existenziell beweisen, was wir mit Worten ausdrücken. Und genau das, darauf kommt es an. Und darauf weist uns die Postmoderne zu Recht hin. Das heißt, diese Fragestellung der Postmoderne, nicht nur Begriffe, sondern Erfahrbarkeit und Leben, stimmt zum Teil. Es ist eben nicht alles. Da, wo der Postmoderne viel zu viel Wert legt auf seine Erfahrungen und eben sein Bauchgefühl, da muss der Christ aus der Moderne vielleicht lernen, dass nicht nur die Diskussion um Gott alles klärt, sondern auch der eigene Lebensvollzug. Also das Bild der Postmoderne von Gott ist an manchen Stellen eben falsch. Der postmoderne Mensch, wenn er Christ oder religiös ist, will Gott auch in erster Linie erfahren in Feiern, in Anbetung, in Wundern. Wobei die Anbetung häufig gar nicht so sehr Gott zum Zentrum hat, sondern sich selbst. Das ist ganz häufig der Fall. Ihr könnt das schon allein dadurch feststellen, wie Menschen darauf reagieren, wie sie dann eben so richtig aus sich herauskommen und wie sie auch Musik aussuchen, die ihnen gefällt. Ich habe noch fast niemanden erlebt, der danach fragt, welche Musik würde Gott gefallen? Wäre auch eine interessante Frage. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass ich weiß. Also vielleicht kommt nachher jemand von mir, von den Musikstudenten und sagt, ja Michael, jetzt sag uns mal, welche Musik gefällt denn Gott? Ich habe keine deutliche Antwort. Aber wenn ich nur die Musik aussuche, die mir gefällt, dann ist doch der Gedanke nahe, dass es vielleicht doch darum geht, dass ich Spaß haben will. Und weil ich Christ bin, drücke ich das noch ein bisschen fromm aus. Aber da ist dann die Frage, ist das nicht wiederum nur postmodern, es dreht sich alles um mich? Und bei vielen geht es auch darum, die Wunder erleben wollen. Es sind Wunder, weil das ist ein tolles Erlebnis für mich. Und es ist nicht die Frage danach, was will Gott hier tun? Denn ich will ja gar nicht bezweifeln, dass Gott heute Wunder tut. Ich kann im Gegensatz dazu sagen, er tut sie. Aber er tut sie, um sich zu verherrlichen und nicht, damit wir eine schöne Show haben oder damit wir uns gut fühlen. Und das ist das Problem des postmodernen Menschen, weil er sich so stark um sich dreht, dass eben auch Gott dann nur der Zulieferer für Gefühle, Erlebnisse, Defizite Defizite auszufüllen, die wir haben. Und das ist dann einer der Schwachpunkte postmoderner Gottesvorstellung. Und unsere Gottesvorstellung bestimmt ja immer, egal welche wir haben, unser tägliches Handeln. Also stelle ich mir Gott beispielsweise nur als Mensch vor und dann bin ich in einer schweren Lebenslage. Meinetwegen, ich habe eine schwere Krebserkrankung. Dann werde ich viel schneller verzweifeln, weil ein Mensch kann mir ja nicht weiterhelfen. Und wenn ich Gott in erster Linie als Mensch sehe, ja, was soll ich ihm dann sagen? Dann kann ich ihm höchstens sagen, mein Herz ausschütten, aber er kann ja nichts ändern. Wenn ich Gott nur als Mensch sehe, habe ich allerdings den Vorteil, er kommt mir sehr nahe, weil ich mit Menschen ja sprechen kann. Die verstehen mich. Aber wir sehen, das ist eben nur ein Teil der Person Gottes. Deshalb wird uns ja gerade in der Bibel deutlich gemacht an Jesus, dass er ganzer Gott und ganzer Mensch ist. Auch da bei dem Jesusbild, auch Gottesbild. Manche, die sehen ja nur die eine Seite und die sehen dann nur Jesus als Menschen und dann ist er mir nahe, dann kann ich mich mit ihm unterhalten, dann versteht er mich, dann ist er bei mir beim Fußballspielen oder beim Kaffeetrinken oder sonst etwas. Das hört sich ja gut an und ist ein Teil der Wahrheit, aber man vergisst dabei manchmal, dass er ja auch Gott ist. Jetzt gibt es auch die Christen, die ihn nur als Gott betrachten. Und dann schwebt er irgendwo über dem Boden. Er hat ja mit der Realität meines Lebens gar nichts mehr zu tun. Ich wage vielleicht gar nicht, ihn zu behelligen mit den Kleinigkeiten meines alltäglichen Lebens, weil er so sehr Gott ist und so sehr heilig ist, dass ich auch möglichst möchte, komm mir bloß nicht zu nahe, denn ich weiß, wie unheilig ich bin und wie sündig ich bin. Und wenn er zu mir kommt, dann fühle ich mich ja nur schlecht. Also bitte sehr, du bleibst da, ich bleibe hier. Das kann passieren, wenn wir nur das Göttliche sehen. Das Herrliche, das Majestätische, das Herrschaftsmäßige bei Gott. Das Wichtige ist ja gerade, dass wir beides zusammen sehen und dann auch zusammen erfahren. Gott, der ganz menschlich ist und uns nahe kommt, ist eine Realität und das braucht gerade der postmoderne Mensch. Aber Gott auch zu sehen als der majestätische Herrscher, der unermessbar über uns steht und dem wir uns nur noch unterordnen können. Das ist da eine ganz wichtige Sache. Genauso ist das für manche, die eben Gott nur noch als Erlebnis sehen. Ja, das Leben mit Gott führt zu Erlebnissen. Die gehören mit dazu, zu der Frömmigkeit. Aber Gott erschöpft sich eben nicht darin. Das ist zu wenig. Und wir lernen dann nicht mehr zu unterscheiden, ob das Erlebnis nun überhaupt was mit Gott zu tun hat oder nicht. Leute, die darauf geeicht sind, postmodern, manchmal auch etwas esoterisch, die sehen dann in jedem Kleinigkeit irgendwie Gottes Wirken. Es gibt da weltweit ein Buch, was viel gelesen wird von Leuten postmoderner Frömmigkeit. Ein Kurs in Wundern nennt sich das. Klingt erstmal christlich, ist gar nicht christlich, obwohl viele Bibelverse vorkommen, sondern es ist eine Mischung aus allen möglichen Religionen, typisch postmodern. Und da wird der Mensch angeleitet, im Alltag überall die Wunder Gottes zu erkennen. Und wenn du einmal so geeicht bist, ja, dann kannst du jetzt überall die Wunder Gottes erkennen. Du fühlst dich sogar richtig glücklich dabei. Manchmal erkennst du die Wunder Gottes sogar da, wo gar keine sind. Man nennt das die Self-Fulfilling Prophecies. Du siehst da irgendetwas und interpretierst da hinein und emotional tut dir das gut. Und das ist ja das Ziel des Kurses. Das Ziel des Kurses ist nicht wirklich Gott zu erkennen, sondern dir ein gutes Gefühl zu vermitteln, weil du plötzlich meinst, überall geschieht ein Wunder. Du gehst gerade nach draußen und in dem Moment kommt ein Taxi vorbei. Und dann sagst du, boah, ein Wunder. Das habe ich ja gerade gebraucht. Und heute gehst du zum Mittagessen und gerade wo du beim Mittagessen bist, gibt's auch was zu essen. Boah, das ist ein Wunder. Ja. Und da müssen wir sehen, ich bin ja durchaus offen für Wunder, aber manche Sachen, die laufen auch einfach so. Und deshalb, ja, wir müssen sehen, dass Gott erfahrbar ist und dass Gott Wunder tut. Aber wir müssen auch sehen, wo manche Dinge eben einfach so laufen. Dann nicht alles ist eben ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Es gibt aber auch Leute, für die ist Gott nur ein Konzept. Und sie können endlos darüber streiten, sie können es verstehen und aufschreiben und wiederholen und verteidigen. Und da müssen wir sagen, auch das ist ja gut. Wir haben in der Bibel dogmatische Abhandlungen, wer Gott ist und wie Gott ist und wie Gott handelt. Aber eben das alleine ist auch wieder zu wenig. Hier bräuchte es eigentlich eine gegenseitige Ergänzung des einen und des anderen, des Modernen und des Postmodernen. Wenn wir uns nur für eine Seite entscheiden, verlieren wir ganz viel. Gott beschreibt sich uns in der Bibel ganz konkret. Wir können Eigenschaften nennen, die er hat, die in der Bibel erwähnt werden. Wir können die sammeln und versuchen zu definieren und das hilft uns weiter. Und wir können Gott auch erfahren und erleben. Wir müssen beides haben. Und je nachdem, ob wir mehr auf der einen oder anderen Seite in der Gefahr sind, vom Pferd zu fallen, müssen wir da nachjustieren in der Gemeinde oder in unserem persönlichen eigenen Leben. Was wir jetzt machen müssen, nach meinem Vorschlag, angesichts der postmodernen Herausforderung für den christlichen Glauben, ist beispielsweise, dass wir einem postmodern empfindenden Menschen helfen, diese andere Seite Gottes zu erkennen. Denn viele postmoderne Menschen kommen total in die Krise, wenn sie zum Beispiel von schwerem persönlichem Leid getroffen sind. Denn ein Gott, der mein Kumpel ist, mein Gott, der mich immer versorgt und mir schöne Glücksgefühle gibt, wo ist der denn, wenn ich jetzt wirklich mal an Krebs sterbe? Na gut, erstmal hofft man noch, da geht alles vorbei, aber was ist denn, wenn es nicht vorbeigeht? Und dann kommt häufig der große Zusammenbruch und die große Krise, weil eben wir einen Gott in der Bibel kennen, der auch Leiden zulässt, der sogar manchmal Leiden schickt. Wir brauchen vielleicht in der Gemeinde immer wieder auch eine Leidenstheologie. Nicht nur die Theologie der Gesundheit und des Gutgehens, sondern eine Theologie des Leidens. Denn gerade das Leiden war doch überall in der Bibel immer ein Kennzeichen der Frommen. Deshalb sagt Jesus doch am Ende der Seligpreisungen, selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen und gegen euch vorgehen, denn genau das haben sie mit den Propheten vor euch getan. Mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Sie werden euch vor die Gerichte und die Richter zerren und so weiter und so weiter. Ihr kennt das hier alles. Wir wissen, dass wahrscheinlich alle der Jünger, bei Johannes sind wir uns nicht ganz sicher, eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Paulus im 2. Korintherbrief rühmt sich dann, so und so häufig zusammengeschlagen, so und so häufig gesteinigt, so und so häufig im Gefängnis gesessen. Manchmal lesen wir ja über den Skandal dieser Aufzählung hinweg. Das ist ja eine endlose Aufzählung von Leiden und dessen rühmt er sich. Ich glaube, dass wir gerade angesichts der Postmoderne, die in erster Linie auf sich selbst und auf Glücksgefühle und Erlebnisse ausgerichtet ist, auch neu eine Theologie des Leidens brauchen. Und zwar nicht des Leidens als eine Art Masochismus. Wer leidet am meisten? Lasst uns gegenseitig peitschen und ausschlagen, damit wir viel leiden. Nein, wir müssen ja gar nicht dafür sorgen. Es gibt genügend Leiden in der Welt. Wir müssen nur nicht es ignorieren. Wir müssen keinen geistlichen Zusammenbruch bekommen, wenn Gott uns mal unsere Portion Leid zuweist. Und ich bin davon überzeugt, wenn du Christ bist und lebendiger Christ bist, dann wird dir Gott auch eine Portion Leiden zuweisen, weil du manche Sachen eben nur dadurch lernen kannst. Und hier stößt der postmoderne Gott an seine Grenzen. Man versucht dann irgendwie so lange an dem Modell zu schrauben, bis man die Methode herausgefunden hat, wie Gott doch möglichst schnell das Leiden wieder wegnimmt. Aber genau das passiert ja eben nicht, weil dein Gottesbild eingeschränkt ist, wenn du solch eines hast. Sondern der Gott der Bibel ist einer, weil er dich liebt, gibt er dir manchmal auch Leiden. Weil er dich liebt, gibt es manchmal auch Verfolgung. Das ist ja ein Schönwettergott der Postmoderne, der nur da lebbar ist, wo du nicht von diesen negativen Seiten des Lebens betroffen bist, von innerer Verzweiflung, von Krankheit, von Alleingelassensein, von äußerer Gewalt, von Alter. Aber das sind alles Teile unseres Lebens, wo Gott auch da ist. Und zwar Dasein heißt nicht, dass er alles wegnimmt, sondern Dasein heißt einfach, er ist an der Seite, er ist viel größer als das, was du da erlebst. Er ist auch da gegenwärtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in der Postmoderne brauchen. In der Postmoderne brauchen wir auch für den postmodernen Christen eine apologetische Initiative. Also das heißt, Gott mit dem Nachdenken zu verteidigen und zu begreifen. Weil nur dann können wir aussondern, was bei der postmodernen religiösen Empfindlichkeit wirklich von Gott ist und was nicht. Denn der postmodern denkende Mensch definiert schnell alles, was irgendwie ihn religiös stimmt, als Teil Gottes oder seines Handelns. Und hier müssen wir lernen, für uns und für den anderen ihm zu helfen, zu unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich von Gott und was nicht. Denn wenn ich aufgrund dieser inneren Gefühle Entscheidungen treffe, dann gehen sie ganz häufig vollkommen in die falsche Richtung. Häufig gegen genau das, was Gott will. Weil in uns sind eben mehrere Stimmen, die da rufen. Da ist die Stimme unserer Erziehung, da ist die Stimme unserer Gesellschaft, da ist die Stimme unserer Wünsche, da ist die Stimme der Anfechtung des Teufels und da ist dann eben auch die Stimme Gottes. Aber wir müssen dem postmodernen Menschen beibringen, dass nicht jede dieser religiösen Stimmen, die er innerlich vernimmt, gleich Gott ist, sondern zu unterscheiden lernen. Und das fällt postmodernen Menschen schwer, weshalb sie häufig dann so einen Zickzackkurs fahren, weil, wo häufig plötzlich Sachen herauskommen, die ganz offensichtlich nicht im Wesen Gottes entspringen. Und da müssen wir helfen und das Ganze auch unterstützen. Wir sollten natürlich auch in unserem eigenen Leben das umsetzen. Und wir können Menschen der Postmoderne nur helfen, zu denen wir zum Teil ja selbst gehören, wenn wir probieren, nicht nur darüber zu reden, sondern es eben im eigenen Leben umzusetzen. Wenn wir nicht nur sagen, oh, pass auf, deine Emotionen und Gefühle sind vielleicht gar nicht von Gott, sondern wenn wir ihm deutlich machen, Gefühle und Emotionen gehören zum Leben mit Gott dazu. Also wenn Gottesdienste oder gemeindliches Leben vollkommen ohne Emotionen und Gefühle auskommt, ist da auch irgendwas nicht in Ordnung. Denn wir sind alle als Menschen, also ich rede jetzt ja gerade als einer der weltweit, nicht, die typisch als gefühllos gelten, also nicht ganz gefühllos, aber so ein bisschen Gefühl nur, nicht? Denn das sagt man den Deutschen ja nach. Deshalb ja auch einige von euch werden das merken, dass sie noch deutsch geprägt sind und dann beobachtet ihr irgendjemanden anders, der dann immer ganz stark mit Gefühlserleben kommt und dann merkt man erst, wie deutsch man ist und zum Glück können wir sagen, Gott liebt uns Deutsche auch. Also wir dürfen auch in den Himmel hinein und ich muss zugeben, obwohl ich deutsch bin, manchmal habe ich auch Gefühle. Also ja, ist nicht ganz so, als ob das alles abhanden gekommen wäre. Also wir müssen auch lernen, Gefühle und Emotionen und Erfahrungen mit Gott haben ihren Platz in der Beziehung zu ihm, haben ihren Platz in der Gemeinde. Nur wir dürfen halt jetzt nicht den postmodernen Fehler begehen, das sei das eigentliche Zentrum. Oder das sei alles. Oder das sei der primäre Weg, wo sich Gott offenbart. Da müssen wir sehen, das ist eben auch nicht so. Aber wie gesagt, auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Das würde auch dabei nicht viel helfen. Wir müssen auch erkennen, dass eben Gott der liebende Papa ist. Ich meine, manchmal muss ich ja zugeben, bin ich dann etwas genervt. Ich war da eingeladen an einer Uni-Gruppe in Deutschland, an der Universität von der SMD, hatte da einen Vortrag gehalten. Vorher waren wir noch, war ich in einer Wohngemeinschaft von einigen der Studenten und dann hatten wir gebetet. Und einer der Studenten, der dauernd geht, und Papi, und Papi, und Papi. Und irgendwann am Ende, also habe ich ihn auch gefragt, nach dem Gebet natürlich. Ne? Ich habe gefragt, ja, redest du immer so, Papi? Dann sagt er, ja, das dürfen wir ja, weil da im Vater unser ja steht Vater, nicht? Und Vater, ja, da Abba, auch möglicherweise Papi. Und dann sage ich, ja, ist ja schon in Ordnung. Aber da habe ich ihm gesagt, ja, weißt du, was denn die häufigste Anrede für Gott ist im Neuen Testament? Denn dieses Papi, soweit ich das weiß, finden wir nur ein, zwei Mal. Und dann sagt er, ja, das wüsste er schon. Nicht? Der hatte auch Theologie studiert, nämlich Kyrios, der Herrscher. Das ist die häufigste Anrede an Gott. Aber das gefällt ihm nicht so gut. Das ist der postmoderne Mensch. Ja, da gibt es so ein paar Sachen, die gefallen mir, die suche ich aus. Das ist jetzt mein Gottesbild. Aber nee, Gott als Herrscher, das fühlt sich nicht so gut an. Ich kann auch nicht mehr so damit leben. Aber Gott als Papi, das ist so nett. Ich hüpfe auf seinen Schoß so und er umarmt mich und wir haben es gut miteinander und der gibt mir das, was ich brauche. Aber der Herrscher, das ist so eine Sache, die will ich nicht so gerne. Und wie gesagt, das ist auch eine Komponente Gottes, die wir finden. Und hier müssen wir neben dem, was die Postmoderne positiv hat, eine gewisse Korrektur vornehmen. Und ich glaube, das, was uns allen hilft, dass wir als Christen uns immer wieder einen Blick in die Ewigkeit gönnen. Denn das größte Problem ist ja, wenn wir Gottesbilder machen, die eben nur hier für unsere irdischen Verhältnisse ausgerichtet sind, egal wie sie sind. Der eine, der Gott gerne als Polizisten haben will, weil er sich immer über seinen Nachbarn ärgert. Und der sagt, jetzt müssen sich doch alle endlich an die gute mennonitische Ordnung halten. Und die kann ja auch gut sein. Aber man muss manchmal unterscheiden, manchmal ist sie nicht göttlich. Und Gott ist nicht Mennonit. Ich meine, manche sind jetzt vielleicht erschreckt oder sagen, ja, nein, Michael, jetzt hast du noch nicht begriffen. Ne? Nein, nein, sondern wir müssen auch unterscheiden lernen, was ist hier irdisch und was ist unsere Erkenntnis, die wir von Gott haben und was ist Gott selbst. Und dafür hilft manchmal der Blick in die Ewigkeit und dafür leben wir ja. Der Gott, an den ihr glaubt, der soll euch nicht nur die paar Jahre begleiten, die ihr hier auf der Erde seid, sondern der soll mit euch sein in alle Ewigkeit. Und da sieht es total anders aus. Denn ein Hauptproblem der Postmoderne ist, dass sie die Ewigkeit vergessen hat. Die Ewigkeit spielt keine Rolle mehr. Höchstens noch als schöner Gedanke, aber das beeinflusst hier nichts mehr. Ein Gott muss nutzbar sein hier und heute und jetzt. Und da müssen wir uns gegenseitig ermutigen, diesen Blick in die Ewigkeit nicht zu verlieren. Ja, hier an dieser Stelle möchte ich mal aufhören und dann die Möglichkeit geben auch für Rückfragen. Ich hoffe, dass ihr einige Gedanken habt mitnehmen können und dass es euch herausfordert, auch euer eigenes Gottesbild zu erweitern. Aber nicht irgendwohin, sondern aufgrund der Mitteilung Gottes, der Offenbarung Gottes zu erweitern. Und vielleicht Aspekte, die in eurem Leben bisher eine zu geringe Rolle gespielt haben, die mit einzubeziehen. Und wenn du eher postmodern geprägt bist, dann nimm mehr diese Aspekte, die dieses Postmoderne korrigieren. Wenn du mehr traditionell modern geprägt bist, dann nimm diese Elemente der Postmoderne, die in bestimmten Aspekten dem Wesen Gottes entsprechen, nämlich Gott, dass Gott individuell ist, dass Gott versorgt, dass Gott eben auch der nahe Vater ist, dass Gott erfahrbar ist. Das ist ja typisch in der postmodernen Gottesvorstellung und auch das nimm dann mit da hinein.
Vielen Dank. Ihr könnt jetzt fleißig eure Fragen aufschreiben. Die Ordner werden die einsammeln. Wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen.
Ich denke, den Kanon, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, können wir alle auswendig, oder? Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang, ich will loben meinen Gott, solang ich bin.
Erste Frage, der erste Zettel, der mir hier zugekommen ist, sind eigentlich zwei Fragen. Kommt das Leid der Krankheit immer vom Bösen oder kann sie auch von Gott kommen? Fragezeichen. Und muss Gott immer heilen, wenn ich darum bete?
Ja, diese Stichworte ermöglichen mir jetzt gleich nochmal eine Predigt von einer Stunde zu halten. Ja. Also ich hoffe, ihr seid dann gut darauf eingestellt. Also ich versuche es etwas kürzer zu machen, ja, in Hinsicht auf die Pause, die dann kommt. Also muss Leiden und Krankheit immer vom Teufel kommen? Hier müssen wir eindeutig biblisch sagen, nein. Weil wir zahlreiche Beispiele haben, wo Gott direkt Leiden und Krankheit schickt. Denken wir an Miriam, die sich gegen ihren Bruder Mose erhebt und dann bekommt sie Aussatz und es ist von Gott. Denken wir an die, die das Abendmahl nicht unterscheiden und Gott schickt Krankheit, lesen wir da. Natürlich schickt Gott Krankheit. Der Irrtum, der beim postmodernen Menschen besteht, ist darin, dass ein Gott ständig nur für unser Wohlgefühl sorgen muss. Aber der Gott, an den wir glauben, ist viel, viel größer. Der hat die weitere Perspektive. Der sieht nicht nur, ob du dich in diesem Moment wohlfühlst, sondern er sieht, ob das für dich generell und dein Lebensumfeld richtig ist. Und manchmal, wenn Krankheit richtig ist, dann schickt er sie dir und segnet dich damit. Und dann ist eigentlich nicht so, dass du ständig dann darüber traurig sein musst und sehen musst, wie sie los wirst, sondern dass du sie erkennst als das, was Gott in dir wirken will. Aber natürlich gibt es manchmal auch Krankheit, die vom Teufel kommt, die uns einfach quälen soll. Manchmal gibt es Krankheit, die einfach ein Ergebnis ist der gefallenen Welt, in der wir leben. Also es gibt in der Bibel ganz unterschiedliche Ursachen von Krankheit. Und wenn wir nicht wissen, woher sie kommt, dann können wir Gott einfach in kindlicher Weise bitten, Herr Jesus, nimm du mir das weg, ich leide so sehr darunter. Und wenn du merkst, Gott tut es nicht, dann solltest du vielleicht dein Gebet verändern und sagen, Herr Jesus, offensichtlich willst du das so nicht, dann zeig mir doch, wofür ist das denn da? Was soll ich denn hier runter dran lernen? Und das ist manchmal so, dass Gott solche Sachen benutzt, gerade unangenehme Sachen benutzt, damit wir lernen. Weil wenn wir die ganze Bibel durchgehen, schaut einmal, wo haben die Menschen am meisten von Gott gelernt? Fast immer da, wo sie gelitten haben. Und deshalb hat Gott das ja immer wieder geführt. Was war in Israel in den Jahren, wo es gut ging? Reich und gesund und keine Kriege. Da musste man nur 20, 30 Jahre warten und dann kam der Materialismus und die Abgötterei. Und dann musste mal wieder ein Krieg her, mal wieder eine Gefangenschaft her. Und dann fing die an, wieder zu weinen, nicht? Und zu sagen, oh ja, wir suchen Gott und so. Und dann kommt plötzlich wieder die Umkehr zu Gott. Und weil Gott uns so sehr liebt, mutet er uns manchmal Krankheit zu. Ein Gott, der ständig nur dafür sorgen würde, dass wir ein Glücksgefühl nach dem anderen hätten, das wäre ja eine Affenliebe, so sagt man. Nicht? Also das heißt eben eine Liebe, die den Menschen gar nicht ernst nimmt. Das wäre so, als wenn ihr bei euren Kindern immer nur das tut, was das Kind gerade will. Also das Kind will nicht arbeiten, okay, nicht arbeiten, das will Süßigkeiten, jetzt Süßigkeiten, das Kind will nicht zur Schule, also nicht zur Schule. Das ist ja gar keine echte Liebe, weil es dem Kind auf Dauer eben gar nicht gut tut. Und genauso ist das. Wie ist das, wenn wir beten, muss Gott immer alle Krankheiten wegnehmen? Zuerst mal möchte ich betonen, Gott nimmt Krankheiten weg, auch heute. Ich habe das bei mir selbst erlebt, bei unseren Kindern erlebt, für die wir gebetet haben, bei Mitgliedern der Gemeinde erlebt, für die wir gebetet haben, dass Gott eingreift und Krankheit wegnimmt und sogar unheilbare Krankheit wegnimmt. Also nicht nur irgendwelche Kleinigkeiten, wo wir nie genau wissen, ist das jetzt von Gott oder wäre vielleicht die Erkältung nach 14 Tagen sowieso zu Ende gewesen. Also ich meine jetzt mal wirkliche Gebetserhörungen, die gibt es auch heute noch. Aber, und das ist das Aber, wir müssen immer beten wie Jesus im Garten Gethsemane. Herr Jesus, ich glaube, du tust das und ich weiß, du hast die Kraft dafür, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Warum? Ja, weil du ja nicht immer weißt, was Gott damit machen will. Wenn jemand krank ist oder ich selbst krank bin, wünsche ich mir Gesundheit. Ich wahrscheinlich ihr auch. Und deshalb darf ich zu meinem himmlischen Vater kommen und ihm das sagen. Aber ich muss eben auch bereit sein zu akzeptieren, wenn er sagt, nein, gibt's nicht. Und dann muss ich auch bereit sein, das zu akzeptieren. Deshalb, wir sollen im Glauben und in der Überzeugung beten, aber immer uns bewusst sein, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden, nicht meiner. Und wenn Gottes Wille anders ist als das, was ich mir jetzt vorstelle, dann sollte ich auch die Größe haben oder die Demut haben, mich da Gott zu unterstellen.
Von wann bis wann geht die Postmoderne? Heute sprechen wir noch so, als ob postmoderne Menschen, Jugendliche, auch darunter sind oder irgendwie sowas. Wie könnte die Welt aussehen in 20 Jahren? Welches sind die Folgen? Also es geht wahrscheinlich um die langfristigen Konsequenzen. Ja.
Also die Postmoderne geht vom 1. Januar 1959 bis zum 5. September 2052. Ja. Nein, ist natürlich klar, das ist ja keine korrekte Antwort. Das kann ich euch nicht sagen, das kann euch aber auch kein anderer Mensch sagen, weil die Postmoderne hat schleichend begonnen. Also da hat sich nicht ein Professor hingesetzt und gesagt, heute erfinde ich die Postmoderne. Sondern das kam so nach und nach. Das war immer so ein Übergang von einer Phase. Und ich habe das, glaube ich, gestern schon erwähnt. Man setzt die im Allgemeinen an, so in den späten 60er Jahren. Da waren einige Umbrüche im Denken an den Universitäten. Und da sind die Anfänge der Postmoderne. Ich meine jetzt nicht die typische 68er Studentenrevolte, die hat da nur am Rande mit zu tun. Aber da waren die Vordenker der Postmoderne. Dass sich die Postmoderne im breiteren Rahmen Platz geschaffen hat, ist so seit den 90er Jahren. Allerdings da erst in den Kreisen der Intellektuellen, der Künstler, der Politiker und so weiter. Und dann ist sie nach und nach auch ins Alltagsleben eingeflossen. Und wenn wir jetzt sagen, ja, es gibt ab und zu auch mal ein paar Jugendliche, die von der Postmoderne bestimmt sind, dann stimmt das. Aber wir müssen da die Tragweite noch viel weiter spannen. Wir alle sind von der Postmoderne beeinflusst. Nur etwas stärker oder weniger. Und da junge Menschen eben noch nicht so eine lange Lebensgeschichte hinter sich haben, sind sie stärker beeinflusst. Da ihr schon von ganz verschiedenen Dingen beeinflusst worden seid, wirkt das postmoderne Denken bei älteren Menschen meistens nicht ganz so intensiv. Aber wenn ihr ehrlich zu euch seid, werdet ihr feststellen, dass manche dieser postmodernen Überzeugungen nicht nur für eure Enkel gelten, sondern genauso für diejenigen, die schon im Seniorenalter sind. Wir leben eben in dieser Welt. Und manchmal merken wir das ja erst, wenn wir jetzt mal in einer anderen Welt wären, wenn wir jetzt wirklich mal 50 Jahre, 100 Jahre zurückschrauben könnten, dann würden wir merken, wie stark wir alle postmodern geprägt sind. Aber wie gesagt, jüngere Menschen, nicht weil sie böse sind, sondern einfach weil sie jünger sind, natürlich stärker, weil sie das in erster Linie auch mitbekommen haben. Sie sind jünger, sie haben an ihren Schulen, sie haben an der Universität, sie haben in der Ausbildung, sie haben in den Medien viel mehr diesen Einfluss der Postmoderne mitbekommen und deshalb sind sie stärker davon geprägt. Und ich habe ja mehrfach deutlich gemacht, das ist nicht prinzipiell böse, nur es ist prinzipiell einseitig, das ist das Problem. Manche Aspekte der Postmoderne, sollten wir erkennen, sind durchaus biblisch und gut, nur wir müssen erkennen, welche. Und dann müssen wir die, können wir aufnehmen und die anderen müssen wir halt ausgleichen, ein Gleichgewicht dabei schaffen. Also deshalb ist es nicht ganz klar, wann die Postmoderne zu Ende geht. Viele Philosophen, Soziologen, die sagen auch, wahrscheinlich ist die Postmoderne nur so eine Übergangsphase. Deshalb ist ja auch interessant, wir hatten das vorhin gehört, dass eben in der Spätantike auch so viele postmoderne Gedanken gewesen waren, weil im Nachhinein hat man das auch als Übergangsphase betrachtet, von eben der Antike hin zum christlichen Mittelalter. Und dass gerade in dieser Übergangsphase vieles in Frage gestellt werden, Werte über Bord geworfen werden, Menschen sich in ihr eigenes Gefühlsleben zurückziehen, weil außen alles unsicher wird. Also es kommt möglicherweise irgendwas danach. Und wenn wir jetzt ganz doll glauben und beten, Maranatha, Herr Jesus, komm bald, dann kommt vielleicht danach das Reich Gottes. Aber wenn das halt noch nicht passiert, dann könnte doch irgendeine neue Ideologie kommen, die die Menschen bestimmt. Ich beobachte im Moment in manchen Teilen auch der Jungen, dass sie gar nicht mehr nur postmodern sein wollen, sondern manche lieben plötzlich wieder das Extreme. Nicht? Das, da liebt man, man sagt das dann, redet einer Klartext, wie Donald Trump. Das mögen manche. Und das ist aber auch nicht viel besser. Da kommen wir nur vom Wasser in die Traufe. Denn Klartext reden die ja auch nicht. Das ist bloß eine unterschiedliche Form, wie sich Leute inszenieren. Das eine ist ein Machtmensch und das andere ist ein Machtmensch. Und der postmoderne Machtmensch, der schaut dich immer mit einem Hundeblick an und mit etwas ganz so nicht. Ah, mein Erleben und mein Gefühl und wir sind alle so gut und wir halten die Kerzen und so. Das ist der postmoderne Mensch. Und aber im Grunde genommen will auch der postmoderne Mensch häufig seine Interessen durchsetzen. Der hat auch irgendetwas, was er möchte und möchte auch manchmal Macht und so. Und das tut vielleicht der nachpostmoderne Mensch nicht. Aber ob das dann besser wird, hier sollten wir uns lieber an Gott ganz festhalten, denn das, was immer wieder passieren kann, kann auch sein, dass irgendeine neue Ideologie, vielleicht irgendein Weltherrscher, so wie der Antichrist, dann seine Macht aufbaut. Denn wenn erstmal alle Werte zerstört sind und nivelliert sind, wenn jeder Mensch nur noch auf sich und sein Gefühl schaut, dann wird er auch viel schneller zum Spielball irgendwelcher ideologischer Mächte und Beeinflussungen. Da, wo Menschen feste Überzeugungen haben und an ihnen festhalten und die auch begründen können, sind sie ideologieresistenter. Und von daher, es kommt irgendwas danach. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass dann irgendwie wieder eine Gegenreaktion kommt. Nur wann und wo und wie, das ist schwer zu sagen. Im Moment merken wir immer noch, dass dieser Geist der Postmoderne sehr stark dominiert und das auch zunehmend nicht mehr nur in Nordamerika und Europa, sondern auch immer mehr in anderen Teilen der Welt.
Ist die pfingstlerische Bewegung ein Ausdruck der Postmoderne? Und wie begegnen wir der Theologie des Wohlstandes? Ich glaube, du hattest gestern was in die Richtung gesagt.
Ja. Also ich hatte gestern kurz darüber gesprochen. Ich würde nicht sagen, dass die Pfingstgemeinde oder die charismatische Bewegung direkt ein Ergebnis der Postmoderne sind. Denn die klassische Pfingstbewegung geht ja aufs Anfang des 20. Jahrhunderts zurück und da redet man noch gar nicht von der Postmoderne. Sondern die Pfingstbewegung war eigentlich entstanden aus einer Phase der Stagnation und der Traditionalisierung vieler Gemeinden in den USA. Und dann sehnten sich besonders junge Leute danach, wir wollen jetzt mal richtig Gott erfahren, wir wollen die Wunder erleben wie im Neuen Testament. Und dann kam ja dieses Zungenreden und die Theorie, dass jeder Christ auch in Zungen reden müsse. Da würde ich das noch nicht so stark sagen. Wenn wir jetzt von der charismatischen Bewegung sprechen, die ist ja dann erst in den 60er, 70er Jahren entstanden und in der zweiten Welle der charismatischen, also der dritten Welle der charismatischen Bewegung erst in den 80er Jahren, da würde ich eher dahin tendieren, dass es nach meinem Dafürhalten eine typische Manifestation postmoderner Religiosität. Und deshalb auch außerordentlich erfolgreich, weil es einem postmodern empfindenden Menschen sehr stark entspricht. Denn eine charismatische Frömmigkeit ist sehr stark. Dir geht es gut, du hast viele Erlebnisse, und so etwas, sehr individuell, feste Regeln. Naja, der Prophet stellt manchmal welche auf oder der Apostel, aber sonst bist du eigentlich frei und sonst wirst du selbst Apostel und gründest deine eigene Gemeinde, weshalb die auch sehr stark zerspalten ist. Ich glaube schon, dass da Elemente sind. Und ich habe manche charismatische Gottesdienste selbst besucht, also ich rede jetzt nicht nur irgendwie aus der Entfernung. Ich war sogar einige Jahre lang Mitglied einer charismatischen Gemeinde in der Studentenzeit, nicht weil sie so charismatisch war, sondern weil sie so missionarisch engagiert war. Und hinterher habe ich dann aber immer mehr gesehen, nee, das geht ja gar nicht. Also es geht immer weiter von der Bibel weg, was da praktiziert wird. Und dann habe ich manche Veranstaltungen besucht, das sind dann Schamanen, Esoteriker. Und dann habe ich welche besucht, die machen charismatische Christen. Und manchmal ist das eins zu eins dasselbe. Kein Unterschied. Vielleicht 2, 3 Vokabeln, genau dasselbe. Wie die Bühnenshow ist, was versprochen wird, wie die Leute auftreten. Und das sollte uns zum Nachdenken bringen. Also hier ist dann die Gefahr einer Religionsvermischung riesengroß. Da wird nur noch der Begriff Jesus und Christus kommt vor. Aber manchmal nicht mal mehr der biblische, sondern der, den man durch irgendwelche Erfahrungen mitgebracht hat. Und das spricht den postmodernen Menschen ungemein an. Aber der postmoderne Mensch kann eben auch heute charismatisch sein, indem morgen zum Schamanen gehen und dann zum Dalai Lama gehen. Weil das alles irgendwie dann so zueinander passt und miteinander mischbar ist. Und deshalb, ja, da sind Elemente postmoderner Frömmigkeit in der charismatischen Theologie. Wie ist das mit der Theologie des Wohlstands? Naja, wenn ich jetzt Pastor eurer Gemeinde bin, dann könnte ich die auch predigen. Nein, ich würde es nicht tun. Ich hätte ein schlechtes Gewissen dabei. Ich frage mich immer, wie die Leute das tun. Jesus sagt, die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen und das Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Aber eben der charismatische Wohlstandsprediger, der hat nicht nur eine Villa, sondern 2 oder 3 und noch sein Privatjet und fühlt sich dabei gut und sieht es als Segen Gottes. Dann frage ich mich, wieso ist Jesus so wenig gesegnet worden? Warum sind die Apostel so wenig gesegnet worden? Und da irgendwie merken wir, oder stimmt ja was nicht. Da ist das Augenmerk auf die vollkommen falsche Sache gerichtet. Hier würde ich eher sagen, ich weiß nicht, wie ihr da empfindet, wenn du schon so viel hast, ja, dann setz doch zum Wohl deiner Gemeinde ein, statt dir eine Villa zu bauen. Aber manche dieser Leute, die treffen auch sehr viel Gegenliebe, weil eben auch ihre Mitglieder hoffen, wenn ich jetzt nur fromm genug bin, dann habe ich auch bald eine Villa wie der Prediger. Was natürlich so gut wie nie passiert, es sei denn, du gründest eine Zweiggemeinde, dann bist du wieder derjenige, der das Ganze bekommt. Und es steckt auch so ein bisschen dahinter schamanistische Vorstellungen. Das heißt, du hast irgendwelche Methoden, mit denen du Reichtum generieren kannst. Und da jeder Mensch sich gerne Reichtum wünscht, obwohl er ihm manchmal schadet. Deshalb ist natürlich eine solche Frömmigkeit stößt auf Gegenliebe, selbst wenn du im Moment noch nicht reich bist. Das war früher vielleicht als in der vorchristlichen Zeit, dann gingst du eben zum Schamanen und der hat dann irgendwie die Geister beschworen, dass eben dein Acker besser wächst und dass die Kühe besser tragen oder so etwas und dann hast du gehofft, das funktioniert. Und heute gehst du eben zum Apostel und der spricht bestimmte Gebete und Segen und legt dir die Hände auf und du zitterst dann dabei und jetzt denkst du, boah, und jetzt geht es richtig voran. Und im Grunde genommen ist aber genau das Suchen nach etwas vollkommen Falschem. Also falls euch das interessiert, ich empfehle euch mein Buch, der 2. Band von Die charismatische Bewegung. Da gehe ich insbesondere den Lehren nach der charismatischen Bewegung im Positiven wie im Negativen. Also es soll jetzt nicht nur sein, die sind alle böse. Und da gehe ich auch in einem Kapitel darauf ein, auf das Wohlstandsevangelium, woher es kommt, wie das biblisch einzuordnen ist. Weil wir in der Bibel natürlich manchmal auch Wohlstand als Segen Gottes finden. Aber nur manchmal und nicht immer. Und häufig schadet er den Menschen sogar mehr, als dass es ihm hilft. Aber wir finden es. Wer das will, ich kann euch dann die Bibliografie geben. Ihr könnt sie hier beim Semter oder sonst wo bestellen. Die tun das ja auch gerne. Und da könnt ihr noch ausführlich nachlesen. Biblische Reflexion, Altes Testament, Neues Testament. Dann zitiere ich auch aus den Werken dieser Person. Aber das war jetzt mal so eine Kurzfassung. Also ich bin da eher skeptisch. Ich bin überzeugt, Gott segnet. Das steht in der Bibel. Und manchmal segnet er auch materiell. Aber das ist nie unser höchstes Ziel. Und das ist auch nie ein Versprechen Gottes, dass es für jeden kommt. Und manchmal schadet es uns sogar, aber manchmal segnet Gott materiell und dann sollen wir uns freuen und Halleluja singen und dann natürlich bist du umso mehr verantwortlich, das, was Gott dir schenkt, auch nicht nur egoistisch für dich selbst einzusetzen, sondern jeder Besitz beinhaltet gleichzeitig eine Verantwortung. Und umso mehr du besitzt, umso verantwortlicher bist du. Und Gott wird einmal Rechenschaft darüber fordern, wie du das, was er dir geschenkt hat, eingesetzt hast. Und wenn du nur das sagst, ach, ich habe das Leben richtig genossen, ja, dann gibt es aber ein paar Schläge im Himmel, ne? Also gut, vielleicht wirst du noch gerettet und so, weil du ja gläubig bist, aber dann gibt's schon mal ein paar Rüffel, denn das ist nicht das, was wir tun sollen. Wenn Gott dir was anvertraut hat, sei es deine Begabungen, sei es eben Lebenszeit, sei es Gesundheit, sei es Reichtum, dann bist du verpflichtet, es für die Sache Gottes einzusetzen und nicht dafür, dass es dir noch ein bisschen besser geht.
Wenn in der Postmoderne jeder sein Gottesbild hat, gibt es dann noch den Atheismus? Wenn ja, wie äußert sich der?
Vielleicht muss ich hierbei deutlich machen, wir leben in einer Welt, in der nicht nur eine Ideologie die Menschen bestimmt. Das heißt, wir haben viele verschiedene Gruppen, eine fragmentarische Gesellschaft. Nicht jeder, dem wir begegnen, ist postmodern. Es gibt Massen noch Leute, die sind noch in der Moderne, die glauben, es gibt eine feste Wahrheit. Es gibt auch noch massenhaft Kommunisten, Sozialisten, die an ihrer Ideologie festhalten und meinen, das sei die Wahrheit. Und auch das ist ja nicht postmodern. Also die Postmoderne ist eine Strömung, die sehr stark von Europa und Nordamerika kommt, aber selbst in Nordamerika und Europa sind nicht alle nur von der Postmoderne bestimmt. Und deshalb ist das, müssen wir ganz deutlich sagen, natürlich gibt es genauso die Atheisten. Ich hatte auch während dieser Woche schon darüber gesprochen. Und auch die Atheisten versuchen einen sehr starken Einfluss in der Gesellschaft auszuüben. Aber das ist eine Fraktion. Also wir müssen uns die Gesellschaft vorstellen, nicht, die haben jetzt alle eine Überzeugung, das gibt es nicht, sondern es gibt verschiedene Fraktionen, die ringen um ihren Einfluss und die beeinflussen sich auch gegenseitig. Und dann gibt es noch Leute, die dazwischen stehen, die sind ein bisschen von da und ein bisschen von da mitbestimmt. Man spricht dann in der Soziologie von Milieustudien. Da gibt es eben so 5 Milieus, sagen Soziologen, und zu denen gehören wir irgendwie. Und manche dieser Milieus sind eben stärker konservativ und in der Vergangenheit nach Werten orientiert und die anderen sind dann progressiv und so weiter und so weiter. Also nicht jeder ist gleich intensiv von der Postmoderne geprägt. Und es gibt eben auch die Leute, die weiterhin stramme Atheisten sind und die auch dafür kämpfen, dass der Atheismus sich durchsetzt. Und es gibt auch atheistisch-postmoderne. Und die sind Atheisten, manchmal reden sie aber von Gott, nur Gott ist lediglich so eine Art Psychotechnik. Also das heißt, das ist etwas, wo du die sagen, okay, der Mensch hat eine Psyche und der Gedanke an Gott kann ihm manchmal helfen. Das ist zum Beispiel, ein atheistischer Postmoderne betreibt gerne NLP, neurolinguistisches Programmieren. Dann geht es davon aus, es gibt schon was über mir Stehendes, manche können das dann auch Gott nennen, aber ich kann das durch bestimmte Sprachmethoden unter Kontrolle bringen und mir dann nutzbar machen. Also es gibt da auch Mischungen, aber es gibt auch die reinen Atheisten, die wollen auch von Postmoderne nichts wissen, die gibt es auch. Also nicht die ganze Welt und auch nicht alle Menschen in Deutschland oder in Paraguay sind nur von einer Ideologie geprägt, sondern es sind verschiedene, die gegeneinander kämpfen und die eine mal etwas stärker Einfluss hat und manchmal mischt sich das miteinander. Also das kann man jetzt nicht nur sagen, die eine dominiert überall. Ich habe jetzt mich auf eine konzentriert, weil die in den letzten 20 Jahren sehr stark prägend gewesen ist, insbesondere für so neue Entwicklungen, aber das ist nicht die einzige.
Wo hole ich postmoderne Christen ab, um ihnen ein reelles Gottesbild zu vermitteln?
Das kommt jetzt ja auch darauf an, ob diese postmodernen Christen in deiner Familie sind, in der Gemeinde sind, Nachbarn sind oder am Ende der Welt. Denn da sind die Möglichkeiten je nachdem unterschiedlich. Ganz wichtig ist es zuerst einmal, den postmodernen Christen nicht in erster Linie als Gefahr oder als Gegner oder sonst irgendetwas zu sehen, sondern als Mensch, der, hoffen wir mal, Jesus auch wirklich nachfolgen will, wie du auch. Und dann in dieser Gemeinschaft ist es einfach wichtig, einerseits zu honorieren, wo er positive Erkenntnisse über Gott hat, die er umsetzt, von denen wir uns vielleicht sogar herausfordern lassen können. Und dann ist es wichtig, dass du ihm einen Einblick in dein Leben gibst, weil der Postmoderne ist ja nicht an abstrakten Wahrheiten interessiert, sondern mehr an dem, was in deinem eigenen Leben, in seinem Leben oder auch ein bisschen in deinem Leben stattfindet. Und deshalb ist es da, also du musst erstmal dir darüber klar werden, wie ist dein Gottesbild. Da musst du dein Gottesbild korrigieren und verändern. Im Gebet, im Lesen der Bibel und zwar auch mal der Bibelstellen, die du sonst vielleicht weniger liest. Weil jede Gruppe hat so ihre Leib- und Magen-Bibelverse und das haben postmoderne Christen ja auch. Bestimmte Bibelverse werden einfach ignoriert und die, die irgendwie zu passen scheinen, die nimmt man dann mit hinein. Also dass du dann nochmal anfängst, sich immer wieder mit der Bibel auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal immer wieder bei jedem Text darüber nachdenkst, wie zeigt sich denn Gott hier? Also dass du Bibelverse nicht nur zur Erbauung liest, sondern jedes Mal überlegst, was zeigt mir denn das über das Wesen Gottes? Und dann wirst du merken, dass dein Gottesbild sich nach und nach verändert und häufig dann auch in deinem Alltag ja Spuren hinterlässt. Ich habe hier ganz deutlich betont, unser Gottesbild bestimmt auch unseren Umgang mit Christen untereinander, bestimmt unser Alltagsleben, unser Denken. Und wenn du mit Christen, postmodernen Christen zu tun hast, in der Gemeinde oder in der Familie, dann werden sie dadurch, dass du ihnen Anteil gibst an deinem Leben, merken, dass da andere Aspekte sind. Manchmal hilft es auch einem postmodernen Menschen, einfach mal gute Fragen zu stellen, die ihn anregen, selbst darüber nachzudenken. Manchmal ist es gut, dass du einen postmodernen Menschen mit der Realität seines eigenen Lebens konfrontierst. Zum Beispiel gerade, wenn er Leid erlebt hat und total frustriert ist oder sich ganz darauf konzentriert, das muss jetzt alles weggehen, dass du ihm vielleicht mal andere Wege öffnest und dann zeigst, ach guck mal, in der Bibel sind ja eine ganze Menge Leute, die gelitten haben. Es gibt aber auch welche, die sind so straight dann dabei, dass sie auch da darauf nicht hören. Ich erinnere mich auf ein Gespräch mit einem postmodernen Christen und dann habe ich ihm gesagt, ja guck mal, hier auch der Paulus war doch krank und so. Und dann sagt er, na ja, aber Paulus hat das Gesetz der Heilung noch nicht begriffen. Ja, da muss man natürlich sagen, ja gut, dann irgendwo sind auch Grenzen gesetzt, nicht, von dem, wie du das, was du da vermitteln kannst. Also nur durch dogmatische Diskussion erreichst du einen postmodernen Christen nicht. Du kannst mal auf Bibelverse hinweisen und dann kannst du hoffentlich betonen, die haben mich angesprochen, die haben mir geholfen. Erzähl von deinem eigenen Leben, wie du denn mit solchen Sachen umgehst. Nenne auch mal einige Aspekte der Bibel, wo dann ein anderes Gottesbild stärker zum Tragen kommt, dass das korrigiert wird. Stell mal Rückfragen an das Leben des Postmodernen, aber honoriere durchaus auch, wo sind Aspekte in seinem Leben, die durchaus biblisch sind, von denen wir lernen können. Also hier eine dogmatische Konfrontation eher nicht, aber eben zusammen die Bibel erforschen, vom eigenen Leben Anteil geben, das muss auch glaubwürdig sein für den anderen und dann dafür beten, dass Gott demjenigen auch zeigt, dass es eben andere Aspekte seiner Persönlichkeit gibt, als nur die, die in der postmodernen Frömmigkeit betont werden.
Vielen Dank, Michael. Leider können wir jetzt nicht alle Fragen beantworten. Da ist noch ein ganzer Stapel, die Zeit ist leider vorbei. Wie wir es schon am Donnerstagabend gesagt haben, könnt ihr euch, wenn wir nicht alle Fragen hier beantworten können, gerne auch privat an Michael wenden. Er ist hier und er spricht gerne mit euch. Gleich haben wir Pause. Um 10.30 Uhr geht es dann mit Zeugnissen weiter. Wie gesagt, bitte bereitet euch innerlich vor. Bevor wir in die Pause gehen, möchte ich jetzt aber noch fragen, beziehungsweise die Küche bittet, dass ihr sagt, wenn ihr heute Abend nicht hier zu Abend essen wollt, damit wir nicht irgendwie 50, 60 Mahlzeiten zu viel vorbereiten. Also ich bitte jetzt einmal die Leute, die heute nicht hier zu Abend essen werden, dass die mal die Hände heben, falls ihr das schon wisst. Kann die jemand zählen? Die Ordner zählen die da hinten. Alles klar, vielen Dank. So, dann wünsche ich uns allen eine erholsame Pause. Ach so, ja. Lassen wir es. Genau.
So, wir haben jetzt einen ganz besonderen Teil vor uns. Wir haben bis jetzt gesessen und mehr zugehört. In der Vergangenheit ist es auf den Konferenzen meistens so üblich gewesen, dass aus den Gemeinden verschiedene Berichte kamen zu bestimmten Themen, die vorher besprochen wurden. Im Vorstand von der Konferenz wurden wir uns jetzt einig, wir würden das mal etwas anders machen. Wir würden Gelegenheit geben, um Zeugnisse mitzuteilen. Der Moment ist jetzt da. Das wollen wir bald machen. Wir werden noch zusammen singen erst. Einige Informationen will ich noch weitergeben. Und dann wollen wir dazu Gelegenheit geben. Zuerst einmal ein paar Informationen noch. Morgen Vormittag ist ja die ganze Gedenkfeier für das 60-jährige Bestehen. Die findet in spanischer Sprache statt. Es wird aber Übersetzung angeboten für die, die nicht Spanisch verstehen. Diesen Leuten bitten wir, dass sie ihr Handy mitbringen und auch Kopfhörer dann, damit sie das mitverfolgen können in deutscher Sprache dann. Die Möglichkeit ist, so wurde mir mitgeteilt, dass man diese Dinge auch bei den Studenten ausleihen kann. Ich hoffe dann mal, dass die Studenten bereit sind, das abzugeben. Vielleicht erhalten sie es nachher noch zurück. Das Mittagessen soll spätestens 12 Uhr bereit sein. Wenn wir hier vorher abschließen, so dann stellt euch draußen irgendwo im Schatten hin, erzählt, pflegt Gemeinschaft, da wird dann irgendwann ein Klingelton ertönen und das bedeutet dann, kommt, um zu essen. Als Chaqueños sind wir das gewohnt, dass wir uns über Mittag noch immer etwas hinlegen möchten, schlafen. Hier sind keine Zimmer mit Betten und Matratzen vorbereitet, aber dieser Saal ist groß, hier ist viel Platz, man kann hier gerne reinkommen, sich hier irgendwo hinlegen, hinsetzen und ein Mittagsschläfchen halten. Wenn um 2 Uhr noch jemand zu sehr schnarcht, sehen wir nach Möglichkeiten, das zu beenden. So, dann haben wir hier etwas ganz Besonderes auf dieser Konferenz. Wir haben hier eine Person, mir wurde gesagt, dass diese Person bis jetzt immer auf den südamerikanischen Konferenzen dabei gewesen ist. Und genau diese Person hat heute Geburtstag und das muss doch gefeiert werden. Und das ist Bruder Wilfried Hein aus Uruguay. Können Sie einmal aufstehen? Wir gratulieren ganz herzlich zu Ihrem Geburtstag und Sie sind uns ein gutes Vorbild. Können Sie uns verraten, wie viele Jahre Sie heute werden? Bitte? 77. Schön, danke. Wir wollen ein Geburtstagslied singen und danach ein anderes Lied, das uns einstimmen soll zu den Zeugnissen.
Dieses Lied wurde von John Newton geschrieben, kurz nach seiner Bekehrung. Er war ein Sklavenhändler und ist auch ein Zeugnis. So, ich denke, es wird einen schönen Übergang machen, wenn wir nachher auch Zeugnisse hören. O Gnade Gottes, wunderbar.
Good news.
in der Gemeinde, Gemeindearbeit erleben wir immer wieder viele wunderbare Dinge, wie Gott wirkt, was Gott macht. Es gibt da viele Herausforderungen, auch in Bezug auf das Thema Postmodernität. Darüber haben wir in diesen Tagen viel gehört und wir wollen heute Gelegenheit geben, darüber zu berichten, darüber davon zu erzählen. Mir gefällt immer wieder das, was der Apostel Paulus machte. Er wurde von der Gemeinde gerufen, ihm wurden die Hände aufgelegt, er wurde ausgesandt. Und das heißt dann am Schluss der ersten Missionsreise, das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 14, Abvers 26, und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Sie erzählten, was Gott gemacht hatte. Und das wollen wir, dazu wollen wir heute Gelegenheit geben. Ich bitte, dass die Personen, die etwas mitteilen möchten, dass die bitte nach vorne kommen, weil die Übersetzung wird jetzt auch gemacht und wenn es dort aus der Versammlung, wenn ihr von da spricht, dann können sie dort hinten nicht übersetzen. Also bitte seid so frei und kommt da nach vorne, wenn ihr etwas mitteilen wollt. Ich habe 3 Personen befragt, die den Anfang machen und danach gebe ich Raum, wer immer dann kommen möchte. Ich bitte, dass Wilfried Kran zuerst kommt.
Eine kurze Erfahrung, die mir persönlich Mut gemacht hat in der Gemeindearbeit. Wie wir auch an einem der Vorträge hörten, dass es manchmal schwierig ist, Mitarbeiter zu bekommen und dass man manchmal viele Personen befragt, bevor man dann eine Zusage bekommt, dann wird man manchmal mutlos. So jedenfalls ist es mir ergangen. Und dann habe ich daraufhin eine sehr positive Erfahrung gemacht in unserem Hauskreis. Wir sind eine kleine Gruppe und dazu gehört auch ein jüngeres Ehepaar, das aktiv in der Gemeindearbeit tätig ist. Und dieser Mann, der erzählte bei einem Hauskreis, und ich will hier ein bisschen weitergeben, was er mir sagte, was mir dann auch sehr wichtig war, ist, er sagte, von dann, als ich eine Aufgabe in der Gemeinde übernahm, fühle ich mich Teil der Gemeinde. Ich bin Teil von diesem Leib, ich bin Teil von dieser Arbeit, ich gehöre dazu, ich weiß, welches mein Platz ist und ich fühle mich gebraucht. Und er sagte dann auch noch, das ist dann nicht so leicht, dass man kritisiert, einfach negativ kritisiert. Und das ist eine Sache, die machte mir persönlich Mut, auch wenn es manchmal schwierig ist, Mitarbeiter zu kriegen in gewissen Bereichen, dann doch immer wieder zu suchen und Menschen auch auf ihre Gaben und Fähigkeiten hin anzusprechen und ihnen Mut zu machen, sich für diese Arbeit einzusetzen. Dankeschön.
Dankeschön. Als Nächsten hatte ich Raphael Friesen gefragt. Bitteschön.
Ja, ich bin Raphael Friesen, Jugendleiter hier in Asunción von der Concordia-Gemeinde. Herausforderungen in unserer Arbeit. Einmal muss ich sagen, die Pornografie ist eine große Herausforderung bei unseren Jugendlichen. Ich hatte lang Mühe, den Statistiken Glauben zu schenken. Wenn geschrieben wurde, dass 80% der Jungs und vielleicht auch schon 40-50% der Mädchen mit steigender Tendenz regelmäßig sich pornografisches Material reinziehen, das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich schaute mir die Leute an und sagte, ich traue diesen Personen das nicht zu. Bis ich anfing, mit den Leuten darüber zu sprechen und dann merkte ich, das ist tatsächlich so. Und das führt uns dazu, dass wir viel direkter über Themen wie Sexualität und so weiter sprechen. Das darf nicht mehr ein Tabuthema sein. Und ich überwinde mich auch immer mehr einfach, Jugendliche direkt davon anzusprechen. Lange habe ich mich davor gewehrt, weil ich das Gefühl kriegte, ich dräng ja irgendwie in diesen einen Privatbereich ein, was unangenehm ist. Und das ist ja auch so. Das ist Privatbereich, ist auch unangenehm. Aber um das überwinden zu können, sehe ich nicht einen anderen Weg, als dass wir anfangen, offen darüber zu sprechen und uns helfen, das zu bewältigen. Eine andere Herausforderung sind, wir sind übersättigt mit Informationen. Facebook und all die anderen Medien, jeden Tag kriegen wir hunderte von Nachrichten. Wir merken das zum Beispiel, wir laden unsere Jugendliche über SMS ein oder WhatsApp, und wenn die Nachricht länger als 3 Reihen ist, dann haben die oft schon nicht gelesen, was in der 4. oder in der 5. Reihe steht. Und deswegen müssen wir das ganz Wichtigste ganz oben hinschreiben und das so kurz wie möglich halten. Ich zum Beispiel bin nur von meiner Arbeit aus in über 10 WhatsApp-Gruppen drin. Und das bewegt sich ja den ganzen Tag. Und irgendwann schaltet man ab, weil wir haben ja nur eine gewisse Kapazität, von was wir aufnehmen können, von Informationen. So, das ist auch eine große Herausforderung. Ein starkes Gebetsleben zu entwickeln, ist nicht einfach für Jugendliche heute, wo man 1000 Möglichkeiten hat. Und wo es immer noch bessere Optionen gibt, also Optionen, die mehr Spaß machen, ja, als sich hinzusetzen und wirklich zu beten und bis spät in die Nacht irgendwie wach zu bleiben und Sachen zu tun, die nicht unbedingt schlecht sind, aber die mir meine Energie rauben und die mir das schwer machen, am nächsten Tag früh aufzustehen, um meine Stille Zeit zu machen, die haben wir so viel. So, das ist ein Kampf. Ein weiterer Kampf ist viel Konkurrenz, die wir haben. Wir sind nicht mehr die einzige Bar im Dorf, ja. Die kommen nicht mehr alle nur zu uns. Die haben alle 100 Möglichkeiten, jeden Samstagabend, wenn wir unsere Jugendstunde machen. Und das, unsere Trumpfkarte einfach, was wir haben, was die anderen nicht haben, ist, wenn die Jugendlichen erfahren können, dass die Kraft des Heiligen Geistes irgendwie heilend im Leben eindringen kann und das Leben dadurch irgendwie, ja, die fragen, was habe ich davon? Das haben wir gelernt, ja, in der Postmoderne. Und ich glaube, das ist berechtigend, das ist eine gute Sache. Und die müssen spüren, ich habe irgendwas davon, das Evangelium bringt mir wirklich was. Dann haben wir die Jugendliche. Und ein letztes, das ich hier sagen will, ist, nicht in erster Linie gute Programme ziehen Jugendliche an, das haben wir lange gedacht. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, wir waren uns alle einig, wir haben eine gute Jugendstunde gemacht. Und wenn dann aber ein Jugendlicher nach der Jugendstunde draußen alleine steht und keiner erzählt mit ihm, dann wird er nächstes Mal nicht kommen. Weil ein gutes Programm kann ich mir auch im Internet anschauen oder irgendwo sonst holen. Aber was ich brauche, sind Beziehungen. Leute, die sich für mich interessieren. Und deshalb legen wir sehr viel Wert auf Beziehungen. Wir haben sehr viel Wert auf Hauskreise, auf Kleingruppen und versuchen so, diesen Herausforderungen entgegenzuwirken. Danke.
Dankeschön, Raphael. Dann habe ich auch noch Dietmar Kliever aus Brasilien gefragt. Bitte schön.
Brasilianer sind etwas kleiner. Guten Morgen. Dietmar Kliever aus Wittmersum, ja, in der Gemeindearbeit dort. Also ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein konnte. Danke der Organisation von SEMTA, Südamerikanische Konferenz. Auch Michael, ich weiß nicht, wo er jetzt sitzt, da hinten, ja. Es war für mich wirklich sehr wichtig. Ich konnte nicht ganz teilnehmen. Ich freue mich, dass man es wieder runterladen kann und das nochmal hören. Und ich muss es auch, weil es einfach alles zu schnell ging für meinen Kopf. Ich sagte sogar, mein Kopf ist doch nicht kleiner als der Michael seiner. Er spricht so, ja, also das geht alles nur so und ich hatte meine Schwierigkeiten zu folgen. Vor 12 Jahren habe ich mich mit diesem Thema auch ein klein wenig beschäftigt und mir ist schade, dass ich mich in dieser ganzen Zeit nicht etwas mehr beschäftigt habe, denn ich denke, es ist von großer Wichtigkeit, dass wir verstehen, in welcher Zeit wir leben. Dass wir die Botschaft, dass wir das, was Gott uns gibt, wirklich auch so in diese Realität, in der wir leben, weiterbringen können. Ich fühlte mich sehr identifiziert mit mehreren Punkten, nicht? Auch wie Wilfried es schon sagte, die Schwierigkeit, dass heute Leute in der Gemeinde sich engagieren wollen, Verantwortung übernehmen wollen. Es macht sich immer schwieriger. Die Schwierigkeit, den Glauben weiterzugeben, mit anderen Leuten zu reden über den Glauben. Ja, haben wir gehört, also wie schwierig das ist. Aber die Zeit des Apostel Paulus war wohl nicht besser als unsere. Die Schwierigkeit, zum Beispiel Gemeindedisziplin durchzuziehen in der heutigen Zeit. Denn Gemeindedisziplin, ja, scheint eher eine große Lieblosigkeit zu sein den anderen gegenüber. Und dann hat man auch oft die Erfahrung mit Jugendlichen, auch aus unserer Gemeinde, die mit einmal den biblischen christlichen Glauben in Frage stellen. Das schockiert uns sogar. Und ich dachte also, es ist so wichtig, dass wir als Prediger und Leiter uns ja mit diesem Thema befassen, mit anderen Weltanschauungen, dass wir die Religionen kennenlernen und andere religiöse Gruppen, nicht? Und dass ja dadurch wir auch Antwort geben können und ihnen zeigen, was für einen Glauben und wertvollen Glauben wir doch haben. Also ich gehe mutig zurück und auch wirklich dankbar. Mehreres von dem, was ich gehört habe, versuchen umzusetzen zum Bau des Reiches Gottes. Also euch herzlichen Dank.
Dankeschön, Dietmar. Jetzt soll ich auch klein bleiben, ja? So, bitteschön, wer ist der Nächste? Unsere Zeit ist begrenzt. Wenn ich auf einmal aufstehe und neben euch hier stehen komme, so die Sprache haben wir eher schon verstanden dann, ja? Bitteschön, Herr Heinz, kommen Sie.
Morgen bin, ja, ihr kennt mich jetzt schon, ihr habt mich heute überrascht mit dem Gratulieren und bin dankbar, in solch einer Gemeinschaft zu sein mit vielen Reichsgottesarbeitern, die Zeugnis geben von dem, was Gott in unserer Umgebung und in uns selbst vollbringt und tut. Ich habe das Seminar immer wieder geschätzt und habe die Jahre 56 hat es begonnen, 87, 59 hier in Montevideo das Seminar besucht. Das war jedes Jahr ein besonderes Geschenk, weil meine Eltern waren am Anfang auf der Wirtschaft, an der Ansiedlung und wir waren von Deutschland, wir sind zweimal geflüchtet und ich bin auch in Deutschland geboren und mit 12 Jahren rübergekommen. Und ja, aber wir haben eben von der Gnade Gottes gesungen und das ist das Wunderbare, das wir immer wieder erlebt haben. Und wir haben dass unsere Leitung, die damalige Seminarleitung, sehr geschätzt, der Direktor Nelson Littweiler mit seiner Frau. Und ihr könnt da vieles nachlesen in der Broschüre oder in dem Buch, das jetzt gerade herausgekommen ist. Das war mir eine Herausforderung der Beate Penner de Friesen, die zu unterstützen in Information, weil die nicht in die Zeit miterlebt hat, sondern erst jetzt die Geschichte schreiben wollte. Und wir haben, ja, das werde ich auch sagen, ich bin seit einem Jahr alleine. Meine Frau Anita Epp, die Epps-Familie ist in Fernheim bekannt. Die ist heimgegangen und wir haben die goldene Hochzeit noch sehr gut verlebt. Aber und ja, dann ging es mit der Gesundheit nichts mehr so gut. Und ich bin dankbar, dass ich, wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Ehe- und Familienleben und viele Kinder und Großkinder oder 5 Kinder, 4 in Uruguay und 1 in Kanada. Und wir sind dankbar, dass sie alle in diesen Wegen wandeln, die in das Alter kommen. Und einige sind auch hier von denen. Und meine Tochter und mein Großsohn und viele noch Verwandte. Und ich möchte noch dies eine sagen, was mir seitdem wichtig geworden ist, seit der Goldenen Hochzeit: zwischen Träumen und Versäumen windet sich der Lebenspfad. Hindernisse sind zu räumen, selten geht es schnurgerad. Wage und erwarte stets ein schöneres Land, doch bedenke, deine Wanderkarte hält ein Hörer in der Hand. Das ist wunderbar. Mit dem möchte ich den Vers noch erwähnen, aus Psalm 115. Da heißt es: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Wahrheit willen. Ich möchte euch Mut machen, das weiter zu verkündigen, was uns anvertraut ist, und diese Herausforderungen auf euch zu nehmen, die von hierher oder uns hier in diesen Tagen gesagt werden. Dankeschön.
Dankeschön, Bruder Hein.
In Lukas 12 von Vers 54 bis 56 sagt Jesus: Also ihr könnt sagen, wenn der Nordwind kommt, dass es regnen wird, oder wenn der Südwind weht, dass es heiß werden wird, aber ihr könnt die Zeit nicht deuten, in der ihr lebt. Und ich denke, das haben wir heute so manches, diesen Tage so manche gemerkt, dass wir die Zeit, in der wir leben, gar nicht so richtig verstehen. Wir können sie gar nicht so richtig deuten. Und hat uns wohl viel geholfen, und ich denke, es wird auch eine Herausforderung bleiben für uns, dass wir weiter sehen, wie können wir diese Herausforderung uns stellen. Ich selber bin Jugendleiter von einer Gemeinde im Chaco. Und wie gehe ich mit dem Jugendlichen um? Wie mache ich das jetzt, dass dieser Jugendliche ein Gottesbild bekommt, das bibeltreu ist und nicht etwas, das er sich selber vorstellt, und so weiter? Ich denke, diese ganzen Thematik bringt uns viel Herausforderung, auch in unsere weite Gemeindearbeit, besonders Jugendarbeit, darauf zu bauen, dass wir ein Gottesbild weitergeben können, das auch die Bibel gerecht entsprechend ist. Danke. Mein Name ist Niki Wiebe. Ich bin aus der Manoa-Gemeinde, Jugendleiter von der Manoa-Gemeinde.
Mein Name ist Viktor Unger, bin von Brasilien, komme aber ursprünglich hier von Vollendam aus der Kolonie in Paraguay. Habe mein Leben aber meistens in Brasilien verbracht. Da habe ich auch meinen Glauben, fand ich aber hier in Friesland. Wenn jemand von Friesland ist, dort habe ich mich bekehrt. Und dann führte Gott das so, dass ich auch im Seminar gehen konnte. In 3 Semester tat ich auch nur, weil ich mehr von der Bibel wissen wollte. Geheiratet habe ich in Brasilien und deshalb bin ich dort sitzen geblieben. Ich wollte nur eine kurze Geschichte erzählen von wie Gott wirkt. Ich hatte eine Periode, werde ich nur erzählen. 1999 hatten wir unsere Konferenz in Brasilien als Gemeinde dort, am Ort Gemeinden. und wir waren uns auf der Konferenz nicht einig. Um nicht direkt Streitereien zu sagen, jedenfalls verstanden haben wir es auch nicht. Beim Rausgehen gehen wir so die Treppe runter in unsere Kirche, da in Bockerung. Und dann ruft ein Bruder von hinten zu mir, sagt der Victor, weißt du nicht, wo wir wollen, da nicht hin, damit wir uns nicht einmal war, der Striedebrücke? Ne, sag ich, Ernst, war Ernst Löwe. Ja, sag ich, ich weit wort, jo. Aber da to Brück wie Geld. Na, sag ich, dann lud das mal stone, wenn man seine Worte hast. Dann sagte ich ihm, dass wir in Bolivien damals ungefähr 60.000 Menniten hätten und in Mexiko vielleicht so 80 bis 100.000 und Belize vielleicht nochmal so viel und selbst hier in Rio Verde und Paraguay auch, später sogar in Argentinien. Und das sind sehr traditionell gebundene Leute, die sind im Hälfte des 18. Jahrhunderts stehen geblieben. In aller Hinsicht. Da sag ich, da werden wir mit Hand fuhren. Dann haben wir uns dort, außerhalb der Konferenzgebäude in unserer Kirche, zu fünf versammelt, die Interesse hatten. Und er hat die Rechnung bezahlt und sind wir sofort nächsten Monat, das war im Oktober, im November waren wir in Bolivien und haben die Kolonien besucht. Kamen wir zurück, sagt er so, wenn du fahren willst, dass wir dann Anfang machen, die Rechnung ist auf 2 Jahre meine. Habe ich das mit meiner Frau durchgesprochen, da fuhren wir hin. 2000 fuhren wir hin. Nach einem Jahr Tätigkeit, nicht einmal nach einem Jahr, habe ich das schon eingesehen, dass wir moderne Brasilianer da auch nicht hinpassen. Weder in der Kleidung, noch in der Sprache, noch im Ansehen. Wir sind da nicht fertig. Dann rief ich unseren Konferenzleiter, war damals Alfred Pauls, an, sage ich, Alfred, ich kann hier bleiben, ja, aber ich glaube, wir können da nicht anfangen. Er sagt, was meinst du? Dann sage ich, ich glaube, in Deutschland, die Russlandsmenniten, die würden hier reinpassen. Er sagt, fahr hin. Ja, fahr hin, ist leicht gesagt, fahr hin, aber es muss ja bezahlt werden. Dann hatten wir nicht das Geld. Also bin ich zum Reisebüro gegangen und sage ich, wenn ihr das Vertrauen habt, dass ich die Rechnung erst auf der Rückseite bezahle, dann fahren wir dorthin. Sagen Sie gut, wenn du zurückkommst, zahlst. Dann sprach ich hier in Paraguay mit Siegfried Siemens, muss für irgendjemand ein Begriff sein, der spielt Harmonika und hat auch Kontakt mit Seminar hier gehabt. Und einen, der das Klavier spielt. Und einer spielte die Harfe. Mit 3 Mann von hier und meine Frau und ich von dort zu 5 sind wir dann nach Deutschland gefahren. 2000 im Februar war es dort ziemlich kalt. Dann haben wir die erste Gemeinde in Frankfurt besucht und von der Frankfurter Gemeinde sind wir dann immer wieder frisch eingeladen worden, immer in neuen Gemeinden. Im Ganzen waren es 18 und in der 18. Gemeinde meldete sich ein junger Mann, Peter Giesbrecht. Er sagte, Herr Unger, wenn es geht, ich werde mit unseren Ältesten sprechen und dann werden wir sehen, was wir machen können. Ich möchte dahin. Dieser junge Bruder damals hatte 5 Kinder. Die Gemeinde hat ihn mit ganzer Familie dorthin geschickt, mit allen Rechten und Pflichten. Aber er ist heute noch dort. Mit 2 anderen Familien, auch aus Deutschland, aber Russlandsdeutsche. Ich mache es kurz, damit es auch zeitmäßig auskommt. Und die Situation heute. Wir sahen keine Möglichkeit, dass wir in Brasilien etwas machen konnten. Dann blieb ich noch mit ihm zusammen, also im ganzen 3,5 Jahre. Und dann 2004 bin ich dann sind wir nach Hause gefahren. Meine Frau ist inzwischen auch heimgegangen. Aber dort sind heute 7 Gemeinden. Mit einem Durchschnitt zwischen 40 und 200 Glieder pro Gemeinde. Eine Bibelschule mit 80 Schülern und 30 Absolventen von ihren eigenen Leuten aus der Gegend. Wir sahen keine Möglichkeit und hatten auch nicht. Gott macht solche Werke. Das muss uns immer bewusst sein. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, guten Morgen. Ich bin Enrique Rogalski und muss sagen, ich bin aus Uruguay. Einige lachen vielleicht, ja, aber wir kommen dieses Mal von Uruguay. Ist auch für uns eine Überraschung, das. Und ich freue mich, dass wir in diesem Kongress mitmachen. Habe ich schon voriges Jahr gefreut, weil ich konnte voriges Jahr mitmachen in einer Versammlung, weil ich war der Vertreter von der Vertreter. Und dann hatte ich mich schon gefreut, dass diesen Kongress hier in SEMTA, und da haben wir uns schon geplant, da müssen wir mitmachen, weil wir haben, ich und meine Frau, wir haben hier schon fast 30 Jahre zurück hier gelernt, von 86 bis 89, und wir freuen uns immer, wenn wir hier wieder zurückkommen. Und war für uns eine gute Zeit, um die Bibel lernen und lernen, was Gott durch uns wollte. Und dieses Thema von Poors Modernität ist auch ganz interessant, weil wir kommen aus Brasilien. Und wir waren gewöhnt in eine Stadt, wir wohnten in eine Stadt und eine Gemeinde von der Stadt. Und jetzt sind wir in eine Gemeinde im Land. Und wir merken, die Postmodernität hat auch da, müssen wir auch damit kämpfen, nicht? Dass in die Gemeinde das auch nicht so reinkommt, so wie es einfach will, nicht? Und ich freue mich auch viel, Leute wieder zu sehen, die auch Studenten waren und Lehrerin waren, nicht? Und ist auch ein guter Segen für uns, diese Zeit hier gewesen. Dankeschön für dieses alles hier. Und war gut mitzumachen hier. Danke für die ganze Organisation hier. Alles. Und Gott segne auch die, was hier sich so beschäftigt und viel gearbeitet haben. Auf Wiedersehen.
Ich will euch 5 Dinge erzählen, die wir als Gemeinde erleben, die vielleicht euch eine Anregung sein können. Und wenn jemand darüber weiter mit mir sprechen möchte, der kann das gerne machen. 5 Dinge, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben und bei denen wir unterwegs sind. Das erste ist, dass wir uns in den letzten Jahren immer wieder neu besonnen haben darauf und neu gefragt, welches ist unser Auftrag. Wir haben uns neu gesagt, dass wir als Mennonitengemeinde Concordia, da bin ich Gemeindeleiter, schwach sind in dem, was das Zeugnis mit Worten ist. Dass wir anderen Leuten unsere Geschichte mit Jesus erzählen. Darin sind wir deutsche Mennoniten sehr oft schwach, jedenfalls in unserer Gemeinde. Wir haben ganz gezielt Wege gefunden und Wege geschaffen, damit wir dieses fördern, damit wir das Bewusstsein fördern, aber auch Befähigungen auf diesem Gebiet einführen. Und da haben wir kleine Schritte gemacht. Wir sind auf dem Weg, im Reich Gottes Jünger zu machen. An zweiter Stelle Und das hängt damit zusammen, haben wir seit 3,5 Jahren bei uns eine spanische Abteilung in unserer Gemeinde, Ministerio Hispano der Iglesia Menonita Concordia. Da versammeln sich jeden Sonntag um 7 Uhr abends zwischen 60 und 100 Leute. Wir haben mehrere Tauffeste gehabt seither. Und ich glaube, das ist ein Modell in verschiedenen Formen, in dem wir in Paraguay und auch in Brasilien und in Uruguay in Zukunft werden viele Erfahrungen machen. Manche sind schon auf dem Weg da, andere werden diese Wege neu suchen. Und da haben wir jetzt 3,5 Jahre Erfahrung. Wir haben heute fast mehr Fragen als Antworten, aber wir sind auf dem Weg und wir vertrauen auf Gott, dass er uns weiterführen wird. Eine dritte Sache, die für uns neu ist und wo wir auf dem Weg sind, ist, dass wir vor 2 Jahren die Leitungsform, die Leitungsstruktur unserer Gemeinde grundlegend überarbeitet haben. Wir haben uns neu gefragt, welche Art Leitung, welche Art Gemeindeleitung finden wir in der Bibel. Wir haben dann das, was wir bis dahin als unseren Gemeinderat hatten mit den Vertretern aus den verschiedenen Arbeitsbereichen, haben wir ausgewechselt durch das, was wir heute einen Ältestenrat nennen, in den Personen spezifisch für die Leitung der Gemeinde gewählt werden. In diesem Moment haben wir einen Ältestenrat, wo neben mir 6 Personen Mitglieder sind. Die werden dafür gewählt und sie werden gewählt, um die Gemeinde zu leiten und um die verschiedenen Arbeitsbereiche zu überwachen. Eine Leitungsform, die uns viel Segen gebracht hat, die uns auch manche Not bereitet hat. Nicht alle Menschen, nicht alle Glieder der Gemeinde können das verstehen, warum das eine gute Sache sein sollte. Im Allgemeinen für mich als Gemeindeleiter ist das eine sehr, sehr segensreiche, ein sehr segensreicher Wechsel gewesen und ich glaube eine sehr hilfreiche Sache. Eine vierte Sache, die uns beschäftigt hat in den letzten Jahren, besonders innerhalb des letzten Jahres, ist eine Statutenveränderung, eine Statutenerneuerung. Und darüber werde ich nicht im Einzelnen sprechen, nur eine Sache erwähnen. Und das ist die Sache, die uns am meisten Not gemacht hat und die uns viele, viele, viele Stunden im Komitee und im Ältestenrat gebraucht hat. Und das ist die Wahlordnung. Wie wählen wir Menschen? Wie berufen wir Menschen? In manchen Gemeinden, und wir haben das auch in manchen von unseren Gemeindegliedern, hat die Demokratie überhand genommen. Demokratie ist etwas Gutes, aber sie kann auch in Engpässe führen und sie kann auch dazu führen, dass eine Mehrheit eine Gemeinde in die Irre führt. Wir haben uns gefragt, wie können Berufungsprozesse anders aussehen? Mit dem Prozess sind wir noch nicht ganz zu Ende. Wir sind dabei, letzte Formulierungen zu machen, weil wir wollen einen Prozess der Berufung, der Wahlprozesse einführen, wo einerseits die Berufung durch Gott, die Berufung durch die Gemeinde und die aktive Mitbeteiligung der gegenwärtigen Gemeindeleitung, dass die alle drei zusammenspielen. Und das Zusammenspielen ist nicht ganz einfach in Worte zu fassen und in Schritte zu formulieren, wo wir dann alle mitgehen können. Da sind wir auf dem Weg. Die langen Sitzungen, glaube ich, sind bald zu Ende. Dann können wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Und eine letzte Sache. Ich bin mittlerweile fast 60 Jahre alt. Ein wunderbares Alter, meinen manche. Und andere sagen, das ist eben schon alt. Ich habe ein Team, das heißt das Team in unserer Gemeinde von den aktiven Gemeindemitarbeitern, das heißt die, die einen Arbeitsbereich anleiten, die meisten davon sind mit einer teil- oder vollzeitigen Anstellung da. Es sind 8 Mitarbeiter und alle 8 Mitarbeiter sind zwischen 22 und 35 Jahre alt, so durchschnittlich halb so alt wie ich. Das bedeutet, immer wieder auf sie hören, immer wieder mit ihnen reden, sie anleiten, sie formen. Vor allem aber merke ich immer wieder, dass das, was die erleben, das ist sehr, sehr nah dran an der Wirklichkeit einer postmodernen Welt. Und es ist für mich ein ganz großes Vorrecht. Und ich würde euch, die ihr auch schon ältere Gemeindeleiter seid, sehr ermutigen, habt nicht Angst, junge Leute sehr voll einzuspannen. junge Leute, die so gerade über 20 sind oder um die 30, wunderbare Mitarbeiter. Ihr habt einen davon hier vorne gesehen, Raphael, deine Punkte habe ich ja nicht wiederholt. Das sind wichtige Punkte auch für uns. Diese fünf Dinge, da sind wir am Arbeiten, da ist Gott am Arbeiten mit uns. Wir suchen da nach Wegen, die biblisch begründet sind und die in unserer Welt heute ein Zeugnis sein können. Und wir sind dankbar, dass wir da einmal wieder genug Hoffnung haben, um weiterzumachen.
Ja, bitteschön. Nach diesem Zeugnis singen wir zusammen ein Lied.
Guten Tag, mein Name ist Erika Pauls. Ich bin hier als Direktorin der Fakultät Fidelis, Curitiba der Mennonitischen Fakultät. Ich danke schon für die Organisation. Wir sind alle so verschieden wie dieser wunderschöne Blumenstrauß. Wären es nur rote Rosen, wäre es eintönig. Also wir sind alle ganz verschieden und doch sind wir eins in Jesus Christus. Und es wurde heute viel gesagt, gerade eben, welches ist unser Auftrag? Welches ist unsere Mission? Dann wurde gesprochen von Arbeit. Ja, wir haben viel Arbeit. Sie liegt vor uns. Wo sind die Arbeiter? Und da wurde wieder gesagt, die Arbeiter müssen vorbereitet werden. Wer bereitet sie vor? Wir haben zwei Fakultäten. Also, es ist hier wirklich ein besonderes Anliegen an alle, die hier sind. Schickt eure jungen Leute, ob wenn sie auch nicht zu jung sind, ich bin schon mehr wie du, ich bin 66 und arbeite auch mit einem jungen Team zusammen. Also schickt sie zu unseren Fakultäten, lasst sie ausbilden. Ihr habt hier eine so wunderschöne Fakultät auch, ja, und Curitiba auch, wir sind dabei. Heute Morgen habe ich ein sehr gutes Gespräch gehabt mit eurem Direktor Helmut Siemens und wir sind dabei, um einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten können. Besonders auf unseren Grund, unseren mennonitischen Grund, auf unsere Basis. Ja? Welches ist Jesus Christus und die Bibel als unser Fundament und die Gemeinschaft, die Gemeinde, die wir pflegen wollen und unseren Auftrag an ringsherum. Ich möchte noch ganz kurz etwas hervorheben, ein Erlebnis. Also ich war 30 Jahre Rio de Janeiro an der Uni, okay, fern von meinen Eltern in Rio de Janeiro. Eines Abends, ich wollte so gerne nach Hause, es ging zu Weihnachten, ich konnte nicht wegen meiner Arbeit und Verpflichtungen. Ich nahm unser Gesangbuch, unser Gemeindebuch und meine Flöte, die Fenster auf, ja, Blick zur Christusstatue und spielte die Lieder durch. Das ging so, ich hatte so Heimweh, ich glaube, es ging so bis um beinahe 1:30 Uhr morgens. Naja, jetzt reicht zu, habe mich hingelegt. Am anderen Tag früh morgens lag ein Brief unter meiner Tür. Ich erzähle euch gleich, wie wichtig ist die Musik. In dem Brief stand geschrieben, ich danke dir für mein Leben. Du hast mein Leben gerettet, deine Musik. Ich hatte die Pistole in der Hand. Ich wollte mit meinem Leben ein Ende machen. Und da ging es mir so, ich warte ab, bis die Musik zu Ende ist. Und schon fing eine neue an. Und schon fing eine neue an. Bis ich nicht mehr konnte und legte die Pistole beiseite. Und sagte, Gott, ich gehe meinen Weg. Nie habe ich gewusst, ein großes Hochhaus, wer das wohl war. Okay. Nach Jahren, einen Auftrag in Zusammenarbeit mit Schweiz und Deutschland, war ich in der Schweiz und dann, ja, es war neuer, ging ich mit meiner Schwester zu einem Gottesdienst in einer evangelischen Kirche. Da waren auch sehr viele Jugendliche. Und dann rief der Pastor mal auf, komm, gib doch ein Zeugnis, was ihr erlebt hat. Und ich saß dort ganz hinten, ich kannte die Leute nicht. Was, ich soll da hingehen? Immer fühlte ich das ganz klar. Geh und sag den Leuten dein Erlebnis mit der Flöte. Sag ich, das hat doch keinen Sinn. Geh, und der Pastor immer wieder, ist da noch jemand? Okay, ich ging. Nach dem Zeugnis kam ein älterer Mann zu mir. Tränen und Tränen. Und sagte, ich weiß, wer die Person war. Es war meine Freundin, eine Missionarin. Sie ging nach Brasilien und wurde dort, sie arbeitete unter den Goldgräbern da und war dort in einem Konflikt. Sie schrieb mir Briefe und sagte, sie könnte nicht mehr zurückgehen zu der Arbeit. Es hatte keinen Sinn. Und da bekam ich die Briefe nicht mehr. Auf einmal bekam ich einen Brief und da stand drin geschrieben, eine Flötenmusik heute Nacht hat mir wieder zurückgerufen und zurückgebracht zu Gott. Und ich gehe jetzt meinen Weg. Sie ging zurück und hat ihre Arbeit dort erfüllt. Dann fragte ich ihn, was ist aus dir geworden? Sie ist dort ums Leben gekommen, weil es so schwer und hart bei den Goldgräbern zuging, so viel Gewalt und so viele Morde. Was wollte ich hiermit sagen und bezeugen? Musik, es ist auch sehr, sehr wichtig. Geh weiter, gib jedem ein Liebeswort und wenn du Musik kannst, spiel es, sing es. Es kann Leben verändern und retten. Danke.
Würdig das Lamm, das geopfert wird.
Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm. Das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und
er ist es würdig, dass wir ihm immer wieder Lobpreis bringen, auch durch Zeugnisse. Wer möchte weitermachen?
Ja, guten Morgen. Ich bin Reinhold Thiessen, Gemeindeleiter von der Mennonitengemeinde Manor, Loma Plata. Ja, was ich hier sagen möchte jetzt kurz ist, ich vor etlicher Zeit, ich habe viel in der Jugendarbeit gearbeitet, als Jugendleiter auch, und da wurde ein Test gemacht, zu welchem Zeit wir eigentlich uns so bewegen, ab der modernen Zeit oder postmodernen, und dann war ich wirklich überrascht, inwieweit ich selber in der postmodernen Zeit stecke. Also vielleicht weiter als viele Jugendliche. Das hat mir zum einen Teil ein bisschen erschrocken. Aber warum war das so? Weil ich so viele Jahre in der Jugendarbeit mitgemacht habe eben. Und mein Prinzip war immer wieder zu wissen, was möchten die Jugendlichen und was brauchen die Jugendlichen. Nicht nur immer denen zu sagen, du brauchst das und brauchst das, sondern immer auch zu hören, was bewegt den Jugendlichen wirklich heute in der Zeit, in welcher Zeit stecken sie heute wirklich. Aber heute habe ich ein bisschen ein größeres Problem. Heute arbeite ich in der Gemeinde und da weiß ich ja auch schon immer, was die Gemeinde braucht. Aber was sie wirklich wollen, das ist viel problematischer bei älteren Leuten, weil die sich in eine andere Zeit sozusagen bewegen, wo sie nicht so mit den Gefühlen rauskommen. Und da versuche ich jetzt mitzuarbeiten. Aber immerhin, das ist immer wieder wichtig, dass wir aktuell sind mit dem, was sich bewegt in den Leuten. Deswegen das Thema jetzt sehr wichtig für uns. Danke.
Ich bin Ronny Dirksen aus der Kolonie Menno, bin seit 2006 Prediger in der Mennonitengemeinde Weidenfeld, war hier am Samstag Student 2001 bis 2004 und ich bin Samstag immer wieder dankbar für die gute biblische theologische Grundlage, besonders Herrn Werner Franz, Helmut Siemens und einige andere, die damals meine Lehrer waren. Ich habe auch seit 2006, als ich als Prediger gewählt wurde, oder etwas später bei ASIM, eine Organisation, die mit Indianern in der Chaco-Zone arbeitet, gearbeitet, war dann 2012 bis 2014 zwei Jahre in Kanada. Habe da zwei Jahre an der Canadian Mennonite University internationale Entwicklungshilfe Studien, die Fachrichtung, zwei Jahre mitgemacht. Auch einige Fächer im Bereich Frieden und Konfliktlösung. Ich habe da gute Beratung von Werner Franz bekommen, war da auch in der Zeit Mitglied einer mennonitischen Gemeinde in Kanada, habe da aber auch gemerkt, wie viel weiter die Postmoderne da schon Einzug gehalten hat. Mit Herrn Helmut Siemens hatten wir schon im Samstag damals ein Fach Postmoderne. Und ich würde sagen, mir hat die Grundlage, die ich im Samstag bekommen habe, geholfen, dort vieles zu sehen, was die eigenen Mennoniten in Kanada wahrscheinlich schon nicht mehr wahrnehmen. Und ich würde wagen zu sagen, dass Herr Michael Kotsch ganz schiefe Blicke bekommen würde im CMU oder in der mennonitischen Gesellschaft in Kanada, so klare Behauptungen zu machen. Das ist dort schon nicht mehr angebracht. Gender Mainstream ist etwas ganz Normales, auch im CMU. Ich bereue überhaupt auf keinen Fall die zwei Jahre Studium, die ich da gemacht habe. Aber für biblisch-theologische Grundlagen sind da schon ziemlich wackelig bei den kanadischen Mennoniten. Seit dem letzten Jahr oder seit zwei Jahren wieder in der Gemeinde in Weidenfeld, in Menno tätig, im Predigtdienst, arbeite wieder bei derselben Schule wie vorher. Und man merkt auch, dass die indianischen Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, die sind in wenigen Jahren von der Steinzeit in die Postmoderne gesprungen. Und die werden da noch viel schwieriger mit fertig, wie wir heutzutage. Das ist für uns eine Herausforderung, auch mit den Leuten, die um uns wohnen oder mit denen wir arbeiten, denen zu helfen, irgendwo die Grenzen zu zeigen. Ich glaube, wir brauchen alle, und besonders, wenn man ein Grundstudium in Theologie braucht, da braucht man Grenzen. Da will der Student oft auch wissen, vom Lehrer wissen, wo sind die Grenzen. Dass man nicht nur eine große Plattform geboten bekommt, also auf dieser Plattform kann man sich bewegen, sondern dass da auch Grenzen sind. Und ich freue mich immer wieder, wenn da Lehrer sind und auch Redner eingeladen werden, die so eine klare biblische Grundlage und Ausrichtung uns geben können. Vielen Dank.
Ich danke ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt, für die vielen Mitteilungen. Unser Gott ist groß. Er macht vieles. Er leitet uns, wenn wir uns leiten lassen. Wir können ihn immer wieder erfahren. Von seinen großen Werken können wir immer wieder erzählen. Da gibt es viel zu erzählen. Und das wollen wir nicht auf diese eine Stunde hier drinnen beschränken. Wollen das draußen, wenn wir zusammen sitzen, trinken, auch immer wieder machen. Dazu mache ich Mut. Wir schließen den Teil hier dann jetzt ab. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, das zugleich auch das Tischgebet ist, und wir gehen dann raus, um noch gemeinsam zu essen. Neigen wir unser Haupt zum Gebet. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich für deine Gegenwart, für die vielen Werke, für die Werke, die du machst. Danke, Herr, dass wir dich Vater nennen dürfen, dass wir uns als deine Kinder zählen dürfen. Du kennst uns, du kennst einen jeden von uns. Du hast uns beim Namen gerufen. Wir dürfen uns deine Kinder nennen. Aber dazu gehört dann auch, dass du uns Aufgaben gibst. Das ist ein Vorrecht, das wir haben. Hilf uns, dass wir dieses nicht als Last empfinden, sondern dass wir voller Freude, voller Mut immer wieder an diese Arbeit drangehen, sie erledigen zu deiner Verherrlichung. Danke, Herr, auch für diesen heutigen Vormittag. Und wir bitten dich auch, segne uns die Gemeinschaft, die wir weiter pflegen wollen. Segne uns auch die Speise, die vorbereitet wurde. Und gib, dass wir uns immer wieder unter deinen Willen stellen. Amen. Der Herr segne euch.